Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir wollen vorausschauen auf den 32. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, drei Spieltage sind es noch, drei Spieltage für die Vereine, die sich international qualifizieren wollen und drei Spieltage noch für die, die sich unten entweder fernhalten wollen vom Abstiegskampf, nicht in die Relegation wollen und nicht absteigen wollen. Und wir sprechen mit fast allen Gästen zu allen Vereinen, also wir sprechen mit Gästen zu fast allen Vereinen. So herum muss es sein. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir mit dem ersten Spiel direkt mal anfangen können. Das ist der SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und für den SC Freiburg begrüße ich ganz herzlich den Schöpfer des Füchsle-Talks, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de, Sven Metzger. Hallo Sven.
Hallo Kevin.
Und für den ersten FC Köln von fc.com der geschätzte Kollege Arne Steinberg. Hallo Arne.
Liebe Grüße in die Runde, hallo.
Ja, lieber Arne, es ist eine interessante Zeit beim FC. Trotz nahendem Abstieg, drohendem Abstieg, eigentlich sicherem Abstieg, ist trotzdem irgendwie schon Aufbruchsstimmung zu erkennen. Der neue Trainer wurde vorgestellt, dann die Vertragsverlängerung von Jonas Hector, dann Timo Horn. Bleibt er jetzt, bleibt er nicht, aber auch da könnten die Zeichen eher darauf stehen, dass er dem Verein erhalten bleibt, mit in die zweite Liga geht. Wie ist denn so deine Stimmungslage nach dieser doch emotional großartigen Woche des FC Köln?
Es ist sicherlich so, dass die Verlängerung von Jonas Hector positiv aufgenommen worden ist. Das ist keine Frage, das ist ein sehr schönes Zeichen. Gerade für die Fußballromantiker unter uns, die es ja in den letzten Wochen und Monaten und Jahren auch sehr schwer hatten, ist es natürlich erfreulich, wenn ein Nationalspieler, der bessere Angebote hatte, bereit ist, mit in die zweite Liga zu gehen. Das Argument, dass er natürlich dann auch finanziell dementsprechend einen besser dotierten Vertrag in Zukunft hat, ist ja auch klar, das ist ja auch völlig valide, aber das muss dann erstmal hinten anstehen, denn das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Die ganze Gemengelage beim FC ist natürlich dann noch ein bisschen komplexer als das. Man darf für den Rest, der passiert ist, in dieser Saison nicht ausblenden, denn es sind ja auch sehr, sehr viele Dinge schiefgegangen und es laufen auch aktuell noch sehr, sehr viele Dinge schief. Der Vorstand und die Geschäftsführung lassen ja nicht nach, auszuteilen in alle möglichen Richtungen. Und dementsprechend ist das sicherlich schön, dass Jonas Hector bleibt, aber insgesamt ist die Situation beim FC dann schon irgendwie so gestaltet, dass man doch nicht von Aufbruchsstimmung sprechen kann. Also ich jetzt nicht, weil einfach in dieser Saison sehr, sehr viel passiert ist, sehr, sehr viel kaputt gegangen ist auch. Und von daher war das jetzt nur für mich als Fußballromantiker schön und als Fan von Jonas Hector schön, aber als Fan des FC Köln ist es ein bisschen schwieriger.
Hättest du dir gewünscht, dass man auch oben im Vorstand den Cut macht nach diesem Abstieg?
Na gut, der Vorstand ist ja gewählt worden und das ist ja dann auch zu respektieren. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Eigenreflexion vielleicht walten lässt, vor allen Dingen eine andere Art und Weise der Kommunikation wählt. Denn was da in den letzten Wochen und Tagen auch zu lesen war, das ist dann teilweise schon schockierend. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich das dann in Zukunft gestaltet und vor allen Dingen auch bei der nächsten Mitgliederversammlung.
Beim SC Freiburg, lieber Sven, ja, worauf stehen die Zeichen eigentlich da? Also es ist jetzt tatsächlich so eine Situation, und das haben wir auch mit Michael Schröder schon vor Wochen hier besprochen und auch letzte Woche dann, dein Kollege vom Füchsle-Talk. Es ist eine Situation, in die sich der SC Freiburg selber irgendwie reinmanövriert hat, ohne dass man im Saisonverlauf, gerade so in der Mitte der Saison, gedacht hätte, man spielt jetzt an den letzten drei Spieltagen noch darum, nicht in die Relegation gehen zu müssen oder vielleicht sogar noch Schlimmeres zu wegstecken zu müssen, nämlich den direkten Abstieg. Ja, du bist ja mit sehr viel Emotionen dabei, ja. Das weiß man, wenn man dich kennt. Wie geht's dir denn aktuell?
Wie soll ich sagen, ich sage immer, wer sein Wohlbefinden von einem Fußballspiel und einem Ergebnis abhängig macht, der sollte mal sein Lebensmodell überdenken, und so versuche ich es auch zu halten. Aber wenn du auf den SC schaust, dann ist da natürlich schon viel, du kannst es einerseits ein Stück weit erklären, was passiert, aber das ist jetzt seit Monaten so. Und eigentlich reden wir seit Februar drüber. Die Niederlage in Hannover war so der erste Vorbote, dann gewinnst du noch daheim gegen Bremen glücklich 1-0 mit einem Elfmeter und kriegst ansonsten 90 Minuten gar nichts hin. Und danach war der Stecker dann komplett raus und dann kamen auch die Punkte nicht mehr. Jetzt ist es so, dass Petersen auch nicht mehr trifft und dass du auch sonst keinen hast, der irgendwie Tore schießt. Ja, es ist schwierig, das sozusagen in Form zu fassen. Vor allem musst du ja, kannst jetzt nicht sagen, naja, 16. Platz ist ganz schön. Wir gucken mal Relegation dann gegen Kiel oder wen auch immer oder Regensburg oder so, ist ja auch ganz nett. Also das, wie soll ich sagen, es ist schwierig, da momentan auch Hoffnung draus zu ziehen, weil die Spiele einfach Woche für Woche gleich ablaufen und gleich schlecht ablaufen und du keinen Ansatzpunkt eigentlich momentan findest, wo du was Positives rausziehen kannst. Jetzt haben wir vielleicht mit der Rückkehr von Mike Franz wieder so einen kleinen Hoffnungspunkt zurück, aber das ist alles nichts, also wo ich sozusagen mit dem Brust von der Überzeugung mich hinstellen kann und sagen kann, es wird besser. Weil da ist einfach momentan überhaupt kein Faden da, den du irgendwie greifen kannst.
Für den Faden ist ja im Normalfall auch der Trainer irgendwie verantwortlich. Nun ist Christian Streich nicht der Trainer, der in der öffentlichen Wahrnehmung als zur Diskussion bereitsteht. Trotzdem habe ich auch schon vor ein paar Wochen auch mit Michael oder ja, ich glaube mit Michael war es hier besprochen, dass mir bei Christian Streich irgendwie so ein bisschen die erkennbare Linie, du hast ja gerade schon gesagt, der erkennbare Faden fehlt, wie so ein Spiel angegangen werden soll. Wie ist denn die Rolle von Christian Streich jetzt in dieser Situation zu bewerten? Geht er damit gut um, deiner Meinung nach? Fehlt dir da vielleicht was?
Also wir haben es im letzten Füchsel-Talk genau darüber gehabt und sehr ausführlich drüber gehabt. Kann man gerne noch nachhören, hat an seiner Aktualität auch durch diesen einen Spieltag in Hamburg nichts verloren. Große Empfehlung in die Sendung. Das war so eine Therapiesitzung, eine Stunde lang. Also mir geht es darum, dass zu wenig gemacht wird. Also dass ich nicht das Gefühl habe, da ist so eine erste Elf oder eine erste 12-13 und dann passiert drumherum relativ wenig, obwohl manche Defizite offensichtlich sind und ich dann nicht verstehe, dass man einen sehr breiten Kader hat, wo zwar einige Stützen rausgefallen sind, also der SC hat dem ist ein Schlüsselspieler weggebrochen. Das kann der SC in der Saison nicht auffangen, wenn man überlegt, wen sie auch vor der Saison abgegeben haben mit Grifo und Philipp. Also man muss das auch ein bisschen nochmal sozusagen, das Bild ein bisschen gerade rücken. Aber In-Game-Coaching passiert zu wenig, dann Veränderungen waren mir zu wenig, da das System, was in Mainz gespielt wurde, wenn es denn so vorgegeben war, war viel zu passiv. Samstag sah die erste Halbzeit viel, viel besser aus, schon. Also man hätte zur Halbzeit 2-3 führen müssen in Hamburg. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich, glaube ich, nach einer Viertelstunde getwittert habe, ob man Süjünci nicht mal erlösen kann, weil dann da, glaube ich, in der 5 Minuten die Gelbe bekommen und macht dann noch ein zweites Foul und denkst du, wenn da noch eine Kleinigkeit ist, egal, ob da ein Zweifel ist oder was geht, der duschen, das war klar. Und man lässt ihn auf dem Platz und spielt dann eben in Unterzahl einen Großteil der zweiten Halbzeit. Das sind so Dinge, wo ich mich, ja, wie soll ich sagen, Streich wirkt, auch wenn es nach außen anders scheint, aufgrund der Diskussion immer um Videobeweis und Schiedsrichtererscheinung, sehr, sehr passiv und sehr, sehr ausgebrannt. Also Streich ist einer, der sehr, sehr viel Energie einbringt in seine Trainerarbeit, in sein Training, in sein Team. Und man hat das Gefühl, die Saison geht ein paar Wochen zu lang dieses Jahr, und damit er den Energielevel bis zum Saisonende halten kann.
Habe letztens, vielleicht erstmal nur eine ganz kurze Antwort, weil es auch sehr spekulativ ist, mit jemand drüber gesprochen und gesagt, sollte der SC Freiburg die Klasse halten, könnte ich mir vorstellen, dass Christian Streich zurücktritt.
Das kann ich mir auch beim Abschied, also ich möchte da momentan nicht spekulieren, was klar ist, Christian Streich steht in Freiburg nie zur Diskussion. Ja. Also wenn jemand Christian Streich
dann er sagt, selbst.
Die Amtszeit des Trainers Christian Streich endet, dann ist das Christian Streich selbst und es wird immer so sein und das ist auch vollkommen gut so und da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Aber es ist zum ersten Mal eine Situation da, wo ich so einem Modell, egal in welcher Liga der SC nächstes Jahr spielt, nicht sozusagen von vornherein kategorisch widersprechen würde. Was ich jahrelang getan hätte, was ich mir nie hätte vorstellen können, aber wir sind jetzt auch so, wie es gerade von außen gearbeitet wird und läuft, man fragt sich ja fast schon, ob es für ihn nicht besser wäre. Also das sind einfach nur Spekulationen, keine Informationen, nichts. Also bitte damit nicht irgendwie zitieren oder so, sondern es ist reine Gefühlswahrnehmung, die da stattfindet. Und danach stellst du dir die Frage schon klar. Ja. Aber das ist eine Frage, die ist erstmal vollkommen Nebensache, weil du hast jetzt im Endeffekt, du hast den Tabellenletzten daheim. Sorry, gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht gegen den 18. daheim? Du hast am letzten Spieltag Augsburg daheim, für die es um nichts mehr gehen wird. Und die Rechnung ist relativ einfach. Mit 6 Punkten bist du auf alle Fälle über dem 16. Tabellenplatz. Und darum geht's erstmal. Und die Trainerdiskussion können wir und Gespräche und was deine Entscheidung ansteht, können wir gerne am 34. Spieltag führen.
Das stimmt. Arne, kommen wir nochmal zum 1. FC Köln. Die Situation ist ja eigentlich auch eine gute Situation, um auch mal junge Spieler dann jetzt auch anzuführen, auch für die neue Saison zu schauen, auf wen kann man sich da verlassen und diese letzten drei Spieltage dafür zu nutzen, denen eine Chance zu geben, die in den Fokus zu rücken. Könntest du dir vorstellen, dass Stefan Rutenbeck das nochmal machen wird? Er kennt die Jugendabteilung des FC, da mal so ein bisschen anzutasten, wen könnte man dann auch hochziehen und wer könnte das zum Beispiel sein, deiner Meinung nach?
Also ich glaube nicht, dass jetzt in den letzten drei Spielen da noch großartig Spieler aus der Jugend hochgezogen werden. Es war ja schon beim FC in dieser Saison der Fall, dass in der Notphase vor Weihnachten sehr viele Spieler aus der U19 und aus der U21 nach oben gerückt sind, als im Lizenzspielerkader Leute gefehlt hatten. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt etwas daran ändert. Ich gehe davon aus, dass er mit dem bestehenden Potenzial in die letzten drei Spiele geht. Aber du hast sicherlich recht, wenn du sagst, dass jetzt mit dem Abstieg, der sehr wahrscheinlich eintreten wird, auch eine gewisse Chance für junge Spieler sich ergibt. Und da bin ich sehr gespannt, wie es in der kommenden Saison aussieht mit Nicolas Nachrei, der jetzt volljährig ist, mittlerweile zentraler Mittelfeldspieler und der auch schon über Wochen im Profikader mittrainiert hat und dann immer mal wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. U19 dann gespielt hat oder U20 auch gespielt hat, aber ich glaube, für ihn ist das gut, dass man ja dann in der kommenden Saison vielleicht mehr Möglichkeiten hat, ihn einzusetzen. Also auf ihn setze ich jetzt nicht irgendwelche utopischen Hoffnungen, aber ich glaube, für ihn ist es auf jeden Fall positiv, dass der Abstieg bald kommt und damit für ihn die Einsatzzeiten steigen.
Und für das Spiel in Freiburg, erwartest du irgendwelche personellen Wechsel oder bleibt weiter alles beim Alten? Weil das Spiel gegen Schalke war okay, würde ich sagen.
Vom Einsatz her sicherlich. Spielerisch, taktisch gibt es da immer beim 1. FC Köln in dieser Saison Dinge, die man kritisieren kann, sonst würde man ja auch nicht auf Platz 18 stehen. Aber der Einsatz war in Ordnung. Personell denke ich, dass Zoller und Clemens wieder in den Kader zurückrücken werden. Und ansonsten gilt das, was ich die letzten Wochen auch gesagt habe, man ist vor keinen Überraschungen gefeit. In der letzten Woche sind zwei Spieler aus der von der Tribüne quasi in die Startelf gerückt. Das kann auch jetzt der Fall sein, von daher warten wir das mal ab.
Und beim SCF, Sven, breiter Kader, das ist angesprochen, aber immer nur dieselben Spieler, die spielen. Bleibt das so?
Ja, Mike Franz kehrt halt zurück. Da muss man mal abwarten, wie fit er jetzt ist. Der war ja in Hamburg schon dabei. Jetzt muss man mal gucken. Also das könnte so ein Spieler sein, der nochmal ein Stück weit hilft. Der hat eine große Bedeutung beim SC. Die wird so öffentlich immer ein Stück weit unterschätzt und nicht wahrgenommen. Ja, es ist halt schwierig, weil die Alternativen, also wie soll ich sagen, die Spieler hinten dran drängen sich jetzt nicht so auf. Auf der anderen Seite hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Julian Schuster auf der 6 eine fußballerische, unglaubliche Belebung war in Hamburg. Da muss man mal gucken, wer sie Hünsche ersetzt. Ich tippe mal, dass der Kempf spielen wird und dann ja wird sich, denke ich, die Elf finden ein Stück weit. Wichtig ist einfach ja ein Tor. Also du spielst gegen Wolfsburg, du spielst dann gegen Mainz und du spielst gegen Hamburg und machst in den drei Spielen kein Tor. Und ich glaube, das sagt momentan alles über den SC aus.
Dann wollen wir doch mal schauen, was ihr tippt, ob Tore fallen. Ihr zu Hause sollt und dürft mitmachen bei unserem Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Bald ist Saisonende, also noch auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr die Chance erhalten wollt auf ein Jahresabo 11 Freunde oder No Sports. Das gibt's dann für die Saisonsiegerin oder den Saisonsieger am Ende dieser Spielzeit. Und Arne, deinen Tipp hätte ich gern zuerst.
Der SC Freiburg tut der Bundesliga gut. Der SC Freiburg gehört in die Bundesliga. Von daher glaube ich nicht, dass es dramatisch wäre, wenn der FC Köln verliert. Und dementsprechend tippe ich auf ein 1-0 für den FC Freiburg.
Sven, das nimmst du, oder?
Ja, mein Problem ist ja, ich muss ja immer öffentlich tippen. Das ist ja bei mir nachlesbar, jede Woche auf Spiegel Online. Und so wird es auch diese Woche sein. Ich habe geschrieben, der Bock wird endlich umgestoßen. SC gewinnt mit 2-0. Wie tief da der Glaube ist und wie viel da Pfeifen im Wald ist, überlasse ich jedem in der Beurteilung.
Ich würde sagen, es wird am Ende nur ein Unentschieden, 1-1. Das ist mein Tipp für dieses Spiel und eure Tipps natürlich auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sven Metzger vom Füchsle Talk, dem SCF-Podcast auf meinsportradio.de und bei Arne Steinberg von fc.com zur Vorschau auf SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Dann ist es Zeit für TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Bleibt dran.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hannover liebt die 96 Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird er halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und das nächste Spiel des 32. Spieltags, über das wir sprechen möchten, ist die TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Und für die TSG begrüße ich ganz herzlich in der Leitung vom Hoffenheim-Blog Marco Repanti. Hallo Marco.
Hallo, schönen guten Tag.
Im Tennis würde man, glaube ich, sagen, Advantage Hoffenheim. Ne? Also was die letzten Wochen da passiert in Sinsheim, das ist beachtlich. Ich glaube, letzte Woche haben sich nicht wenige Fans die Augen gerieben, als es in Leipzig zur Halbzeit 3:0 für die TSG stand. Am Ende standen 5:2. Ja, was ist da passiert, dass das wieder so, naja, positiv ausartet bei der TSG?
Nun, das Pendel hat sich jetzt mal wieder in unsere Richtung, schlägt wieder in unsere Richtung aus. Das heißt, auch in Leipzig war zu sehen, dass wenn viele Dinge einfach mal für uns dann laufen, wie jetzt in dem Fall die individuellen Fehler der Leipziger, dann kommen halt solche Spiele dabei raus. Und wir waren ja jetzt nie wirklich richtig schlecht, aber es waren halt in der Vergangenheit auch Spiele dabei, wo es ein bisschen unglücklicher lief, gerade zum Ende der Spiele immerhin. Mittlerweile haben wir scheinbar auch gelernt, Führungen stabil über die Zeit zu bringen. Und nach wie vor muss ich wiederholen, dass der Spielplan zum Ende der Saison wirklich uns sehr gut in die Karten spielt.
Ja, absolut. Wie sehr spielt es in die Karten, dass Marc Uth jetzt seine Form auch wieder gefunden hat nochmal? Weil ich glaube, das war einer dieser Faktoren, der in der Zwischenzeit nach seinem Bekanntwerden des Wechsels zu Schalke 04 ein bisschen untergegangen ist. Er selbst vielleicht auch ein bisschen gebraucht hat, sich daran anzupassen. Gegen Leipzig, ganz klar einer der wichtigsten Spieler gewesen auf dem Feld. Könnte auf jeden Fall ein Trumpf sein, ähnlich wie Serge Gnabry, eventuell sogar für die Champions League.
Ja, also ganz klar. Ich meine, wir haben es wirklich in der eigenen Hand, muss ich sagen, jetzt im Idealfall mit drei Siegen stehen wir am Ende der Saison vielleicht, wenn es ganz gut läuft, sogar auf Platz 3. Das spiegelt natürlich nicht die Saisonleistung wider, aber am Ende nimmt man das, was man halt dann eben auf Papier hat.
Guckst du jetzt auch ein bisschen fokussierter auch auf das, was vor euch passiert, was Leverkusen und Dortmund machen? Das muss man natürlich sagen, wenn Dortmund jetzt die Form hält, die sie letzte Woche gegen Leverkusen gezeigt haben, dann wird es wahrscheinlich schwer, Platz 3 zu kriegen. Aber wenn Leverkusen jetzt den Knacks bekommt, tatsächlich nochmal kurz vor Schluss, dass du jetzt da auch mit vermehrt drauf bist, oder heißt es wirklich erstmal weiter nur, wir müssen unsere Spiele gewinnen, was die anderen machen, ist im Endeffekt eh egal.
Hast du schon Angst?
Ein bisschen, ja. Muss ich schon zugeben. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird jetzt ein ganz einfaches Ding, weil du sagst die ganze Zeit oder hast gedacht, ja, das wird dann am Ende der Saison ein Spiel um Platz 4 zwischen Hoffenheim und Dortmund. Ich glaube eher, das wird ein Fernduell zwischen Leverkusen und Hoffenheim.
Also zum einen glaube ich ja, dass Dortmund konstant so weiterspielt. Das heißt immer ein gutes und ein schlechtes Spiel. Von daher werden die auch nicht mit der vollen Punktzahl bis zum Ende der Saison durchspielen. Jetzt da sind 9 Punkte meiner Meinung nach nicht fest eingeplant. Allerdings haben wir jetzt auch, muss ich sagen, mit dem Heimspiel in Hannover und vor allen Dingen dem Auswärtsspiel in Stuttgart nicht unbedingt die leichtesten Spiele vor der Brust. Ja, das ist auch gerade so bei Mannschaften, wo es halt wirklich um gar nichts mehr geht. Da spielt man locker auf. Da haben wir jetzt quasi doch ein bisschen mehr Druck, die Punkte holen zu müssen. Und klar, wenn wir jetzt ausreichend Punkte holen, dass wir am Ende das Finale gegen Dortmund zu Hause haben, wäre es natürlich wunderschön. Aber ich glaube, der ganze Verein und alle Fans würden sich auch freuen, wenn wir irgendwo zwischen 5 oder 6 liegen.
Für Hannover 96 haben wir heute leider keinen Gast hier in der Sendung. Die Hannoveraner aber letzte Woche mit einer 0:3 Heimniederlage gegen den FC Bayern München durch 3 Joker sozusagen, die Jupp Heynckes eingewechselt hat. Wie schätzt du Hannover 96 vor diesem Spiel ein? Ich meine, für die geht's de facto um nichts mehr. Also wenn die jetzt wirklich noch weiter unten reinrutschen sollten, dann müsste schon mit dem Teufel zugehen. Ich glaube, das machen Wolfsburg, Mainz und Freiburg und der HSV unter sich aus. Ist Hannover trotzdem eine gefährliche Mannschaft oder sagst du auch so nach dem Motto, es geht um nichts mehr, also sollte das wohl machbarer sein?
Also ich muss sagen, Hannover ist für mich sehr, sehr überraschend stark in die Saison gestartet. Also da habe ich die lange, lange da vorne gesehen und da nicht erwartet. Jetzt denke ich aber mal, dass man es da langsam ausklingen lassen wird. Keiner will da jetzt mit Verletzungen irgendwie in die Sommerpause. Von daher rechne ich mir jetzt für morgen Abend sehr, sehr gute Chancen aus. Und in dem Fall ist es, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn wir jetzt vorliegen können mit den 3 Punkten, weil das macht wiederum wieder ein bisschen Druck auf Leverkusen und Dortmund.
Das stimmt. Wenn wir noch mal ein bisschen auf Hannover 96 gucken wollen, die Querelen im und um den Verein hören ja nicht auf, ne? Also die Geschichte mit Martin Kind und den Fans und jetzt Horst Held, der ganz offensichtlich im Sommer von Hannover nach Wolfsburg wechseln wird. Und ja, ich glaube, dieser Verein kommt erstmal einfach nicht zur Ruhe. Man muss ja auch hinterfragen, warum so einer wie Horst Held den Verein verlässt. Das hätte ich natürlich gerne mit einem Hannoveraner gemacht, aber nächste Woche dann hoffentlich wieder, vielleicht wissen wir dann ja auch mehr, was mit Horst Held passiert. Aber trotzdem werden die Weichen für die nächste Saison gestellt. Kevin Wimmer soll wohl im Interessensfokus der Hannoveraner gelandet sein, der ehemalige Kölner, der aktuell bei Stoke City spielt in England. Könnte einer sein. Wer wird diesen Deal einfädeln? Noch Horst Held oder vielleicht schon Martin Andermatt, der ja dann seinen Posten übernehmen soll. Ja, das Postengeschacher in Hannover wird auf jeden Fall auch weiter Thema hier im Bully-Special in der Sportschau und bei Hannover liebt sein. Ja, Probleme, die man bei der TSG ja aktuell zum Glück nicht hat, ne? Also das mit Julian Nagelsmann, das bleibt jetzt einfach noch Thema, bis es vollkommen fix ist, dass bei Borussia Dortmund keiner mehr bei Julian Nagelsmann anruft. Also die Leitung wird abgestellt, denke ich einfach mal.
Ja, also ich glaube, wenn da noch irgendwas passiert, dann ist es wirklich so, wie vor ein paar Tagen mal zu lesen war, dass man aus dem Ausland nochmal anklopfen wird. Also ja, nach Dortmund wird er uns nicht verlassen.
Könntest du ihn bei Arsenal vorstellen, theoretisch?
Ja, aber auch nicht nächste Saison. Also ich kann ihn mir überall vorstellen, wenn er mal eine Saison Champions League mit TSG gespielt hat. Dann denke ich mal, ist er soweit, kennt alles und dann kann er quasi überall eingesetzt werden.
Wenn du so ein bisschen in deine Glaskugel guckst, ist die TSG bereit für die Champions League? Jetzt erst recht nach dieser Saison?
Also in der Form der letzten Spiele hätte ich jetzt keine Scheu vor so einer Vierergruppe, wo immer mal auch eine Mannschaft dabei ist, mit der wir vielleicht eventuell mithalten könnten. Ja, wir werden uns da jetzt, wenn wir so weiterspielen, auch nicht irgendwie gnadenlos abschlachten lassen. Und wenn ich zurückdenke, unsere Spiele gegen Liverpool, wenn man sieht, wo die jetzt gerade stehen und wie die spielen, waren jetzt auch nicht die schlechtesten. Ja. Aber es ist natürlich dann nochmal was völlig anderes, so zum wirklich mal ersten Mal dann halt in so einer Gruppenphase der Champions League für alle Spieler. Und also große Hoffnungen, die Gruppe zu überstehen, mache ich mir da erstmal nicht.
Ja, erstmal müssen natürlich noch die nächsten Spiele überstanden werden. Wenn wir auf die personelle Situation gucken, bei Hannover 96 ist Elles angeschlagen, Sprunggelenkprobleme, fraglich, ob er gegen Hoffenheim dabei sein kann. Mal schauen, was André Breitenreiter dann macht. 4-2-3-1, variabel, Viererkette. Und dann 2 defensivere Außen, also auf jeden Fall ist klar wahrscheinlich im Zentrum Bakalorz und Schwegler, das wird relativ fix sein, vorne auch Bebu, Füllkrug, Martin Harnik von Beginn an, vielleicht auch nicht. Bei der TSG, es ist ein wichtiges Spiel, Freitagabendspiel, anbahnendes Flutlicht in der Rhein-Neckar-Arena. Was ist so dein Gefühl, was personell passiert?
Ja, ich glaube, ähnlich wie letzten Spiele auch, mit dem Unterschied, dass Grilitsch hier ausfällt. Ja. Dafür wahrscheinlich Demirbay von Beginn an spielen wird. Also gerade gegen Hannover kann ich mir das gut vorstellen, eher als eine defensive Variante mit Polanski oder so noch. Aber ansonsten hat es vorne mit den 3 Jungs da, Kramaric, Uth und Gnabry, hervorragend geklappt. Sehe jetzt keinen Anlass, da was zu ändern.
Bicakcic, Hübner, Kaderabek, alle mit der 4. oder 9. gelben Karte vorbelastet. Wann sollten Sie deiner Meinung nach diese 10. oder 5. gelbe Karte ziehen?
Ja, morgen Abend, wenn es dann irgendwie geht.
Also alle hintereinander weg.
Ja, mal schauen. Also man hat ja jetzt auch schon gesehen, dass Hübner wurde ja rechtzeitig ausgewechselt in Leipzig, dass da erstmal nichts passiert. Also das haben die, denke ich mal, alle auf dem Schirm. Und beim großen Saisonfinale will wohl hoffentlich eher dabei sein.
Gut, dann bleibt uns noch ganz zum Schluss das Tippspiel. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/Tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und NoSports zu gewinnen. Freitagabendspiel TSG Hoffenheim gegen Hannover 96. Marco Repanti, deinen Tipp hätte ich jetzt gern.
Ja, ich muss mich wirklich jetzt revanchieren für dieses furchtbare Tor im Hinspiel, dieses Schneespiel, das wir da irgendwie völlig verkackt haben. Und machen wir diesmal Wett mit einem 4-0.
Das ist auch mein Tipp. Ja. 4-0 für die TSG Hoffenheim. Eure Tipps gerne auch mit dem Hashtag BullySpecial bei Twitter, wenn ihr Marco folgen wollt. @Repanti. Mich könnt ihr unter @ks_0811 finden. Marco, vielen Dank, dass du
schon
dabei warst. Das war Hoffenheim gegen Hannover und gleich geht's weiter mit Schalke gegen Gladbach hier im BullySpecial auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de, der 32. Spieltag in der Vorschau. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, zwei Gäste einzuladen, die über beide Vereine eine Menge zu erzählen haben. Es gibt auch über beide Vereine eine Menge zu erzählen aktuell. Für den S04 begrüße ich ganz herzlich den Social Media Manager der Buzz04-App, Raphael Wieswig. Hallo Raphael.
Glück auf in die Runde.
Und für Borussia Mönchengladbach, Olaf Nordwig. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Ja, Raphael, du bist gerade noch beim FC Schalke 04 Medienzentrum und da ist ja gerade die große Bombe geplatzt. Max Meyer verlässt den FC Schalke 04 im Sommer ablösefrei. Er hat vor kurzem schon den FC Schalke 04 aus seinem Instagram-Profil gelöscht, bei Twitter gelöscht, was auch immer wo gelöscht. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann man offiziell was sagen, es wurde gesagt und ich glaube, jetzt sind alle froh, dass das endlich vorbei ist, oder?
Ja, kann man tatsächlich so sagen. Also Christian Heidel hat sich gerade ein bisschen gewundert, dass so viele nochmal angesprochen haben, weil er natürlich hier und da immer wieder angedeutet oder erzählt hat, dass er ja zwei Angebote abgelehnt hat. Aber er hat tatsächlich dann am Montag auf einer Fanveranstaltung zum ersten Mal, vielleicht war es dann auch zufällig, ziemlich offensiv gesagt, er wird den Verein verlassen. Und das hat er auf der Pressekonferenz dann am Donnerstag auch nochmal ganz klar geäußert und auch auf Nachfrage eines Kollegen hat er gesagt, selbst wenn vielleicht jetzt Max Meyer ja vielleicht gar nicht woanders unterkommt, der FC Schalke 04 wird kein Angebot mehr machen. Das heißt, Max Meyer wird definitiv ab Sommer nicht mehr beim FC Schalke 04 spielen.
Wie findest du das persönlich?
Ich finde es persönlich gar nicht so tragisch. Also man hat jetzt in den vergangenen Wochen gesehen, dass es ja auch ohne ihn funktioniert, obwohl es in der Hinrunde ja mit ihm auch sehr gut funktioniert hat. Das muss man ja fairerweise schon erwähnen. Tedesco hat ja sozusagen in Anführungsstrichen eine neue Position für ihn gefunden vor der Abwehr. Das hat er dann auch wirklich sehr gut gemacht. Wie es dann abgelaufen ist, glich natürlich mehr oder weniger einer Schlammschlacht, auch wenn Christian Heidel zu Recht natürlich sagt, es ist das gute Recht eines jeden Spielers zu wechseln. Aber wie es scheint, hat Max Meyer einfach nach wie vor noch keinen neuen Verein. Das wirft schon mal kein super Licht auf die Qualitäten des Spielers oder vielleicht auch die des Beraters. Dazu hat er auf Instagram und Facebook seine Profilbilder geändert und in seiner, in seiner Beschreibung zu den Profilen die Verteckung zum FC Schalke 04 entfernt. Er ist jetzt nur noch im DFB-Trikot zu sehen, was ja eigentlich auch schon fast grotesk ist, weil er seit der U21 gar nicht mehr nominiert wird, weil er dafür zu alt ist und für Joachim Löw zu schlecht. Also alles in allem ist das eine Gemengelage, die nicht sehr viel positives Licht auf den Spieler Meyer wirft. Und ich bin sowieso schon lange der Meinung, ganz gleich, ob bei Matip, Kolasinac, Sané, Goretzka oder Meyer, dass einzelne Spieler immer ersetzt werden können und dass die Mannschaft größer ist als ein einziger Spieler.
Bei Borussia Mönchengladbach muss man auch sagen, das Kollektiv ist größer als ein einzelner Spieler, obwohl man dann doch abhängiger von Spielern ist, als man sich, glaube ich, selber eingestehen will. Ich glaube, in Persona 2, die letztes Wochenende dafür gesorgt haben, dass Borussia Mönchengladbach recht schnell den VfL Wolfsburg abgefrühstückt hat, so herum, sind Lars Stindl und Raphael. Die beiden haben letzte Woche wieder Spaß am Fußball gefunden und das hat man bei der ganzen Mannschaft gemerkt. Beunruhigt dich das, mein Gott, Olaf, dass es so ist? Oder ist das für dich nur folgerichtig, dass wenn die beiden gut drauf sind, alle gut drauf sind?
Na, ist ja nun erstmal altbekannt oder unsere Abhängigkeit vor allen Dingen auch von Raphael ist halt so. Wir haben auch nicht den Luxus, uns mehrere Spieler von dieser Qualität halten zu können, also auch finanztechnisch. Insofern gibt es noch keinen designierten Nachfolger oder sonst was. Insofern müssen wir damit leben. Und natürlich, jetzt war er lange verletzt, ist immer wieder ausgefallen und hat jetzt so Schritt für Schritt über die Spielzeiten, die er bekommen hat, gegen Hertha eigentlich wieder sein wahres Gesicht gezeigt und ist wieder so halbwegs zu alter Form. Und das, wie wichtig er dann für uns ist, das hat er dann gezeigt. Und das natürlich dann auch wieder ganz anders, kann ein Lars Stindl auch wieder ganz anders aufspielen. Also das war natürlich oder ist sehr, sehr wichtig für uns, dass er auch Spieler auf sich zieht und damit Platz und Raum für die anderen schafft. Jetzt kurz will ich noch was zu Max Meyer sagen.
Bitte.
Also Stand jetzt hat er bei uns noch nicht unterschrieben.
Er geht ja auch zu, er sieht sich ja auch zu höheren Berufen. Also angeblich wurde er ja auch schon mal im FC Barcelona angeboten, ja, aber auch abgelehnt.
Am Ende, ja, also. Am Ende kann es nur Bayer Leverkusen sein, wo der Mann hingeht. Das ist das einzig lohnenswerte.
Die müssen erstmal in die Champions League einziehen.
Ja, das schaffen sie nicht. bleiben wir bei Borussia Mönchengladbach.
Genau.
Wie viel Sorge hast du, dass das nur ein Strohfeuer war? Weil ich glaube schon, dass jetzt, ich will nicht sagen, eine ganze Menge Euphorie gewachsen ist. Ich glaube, dass der Gladbach-Fan per se das ganz gut einschätzen kann, was da letzte Woche passiert ist. Man spielt ja schließlich gegen den FC Schalke 04, dann auch noch auf Schalke. Würde eine Niederlage das Ganze jetzt wieder so ein bisschen einreißen oder siehst du das auch eher entspannt, dieses Spiel gegen Schalke?
Also ich sehe es eigentlich relativ entspannt. Also es, was du schon angedeutet hast, ist sicherlich eine Standortbestimmung. Können wir diese Leistungssteigerung jetzt von dem Wolfsburg-Spiel gegen Schalke mitnehmen und ebenso gut auftreten? Das ist halt die wichtige Frage, die es zu beantworten geht. Oder fallen wir wieder zurück in alte Mechanismen, wo dann wieder nichts passt? Also ich denke mal, die Spiele auf Schalke in den letzten Jahren waren immer spannend und wir haben es eigentlich immer auch ganz gut verkauft, manchmal auch selbst halt geschlagen. Und daran gilt es halt dann anzusetzen, also dass wir da einfach wieder einen guten Auftritt hinlegen und dann die eigenen Fehler vermeiden, weil das ist halt sehr, sehr wichtig gegen Schalke, die ja sehr effektiv sind und es halt geschafft haben mit einem Fußball, der eigentlich sonst so gegen den Abstieg verwendet wird, auf den zweiten Platz zu bekommen. Also von daher da auch der Respekt. Aber ich denke, wir sollten uns da jetzt nicht zurücknehmen, sondern versuchen wirklich wieder an den Leistungen von Wolfsburg anzusetzen und die alte Spielfreude zurückzubekommen.
Trifft einen das eigentlich, Raphael, wenn so jemand sagt, wie der dahergelaufene Olaf Nordwig, das ist Fußball, wie sonst man gegen den Abstieg spielt? Ist das etwas, was auch so einen wie Tedesco aufregt vielleicht, was den Fan aufregt, wenn Leute sowas sagen? Weil ist ja nicht der Erste und nicht der Letzte, der sowas sagt.
Nee, das stimmt. Christian Heidel und Tedesco wurden auch mehr oder weniger darauf angesprochen. Sie haben es ein bisschen abgetan. Und du hast es schon angedeutet, das ist jetzt nicht zum ersten Mal gefallen. Die wissen damit umzugehen. Wir wissen alle, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Unter dem Strich gibt der Erfolg dann natürlich dem Trainer recht. Und dann hat er meistens einfach ja die längere Leine. Ne?
Das stimmt. Wie sieht es mit dem Wochenende und dem Personal aus? Brel Embolo sorgt weiter für Sorgenfalten, wieder verletzt. Ist ein bisschen bitter für den Jungen, ne? Also dann kommt er mal wieder ran, dann ist er wieder verletzt. Dann kommt er wieder ran, dann ist er wieder verletzt. Ist da ein bisschen Sorge bei, dass das jetzt alles ein bisschen akut chronisch wird auch? Oder bleibt man da, was Brel Embolo angeht und seine Verletzungshistorie, weiter ganz entspannt auf Schalke?
Ja, also es ist nicht chronisch, weil es ist diesmal der andere Oberschenkel im Vergleich zu vorher. Es ist auch kein Muskelfaserriss, es ist aber wohl auch ein bisschen mehr als nur eine Zerrung, hat Domenico Tedesco heute erklärt. Er fällt jetzt gegen Gladbach definitiv aus. Man muss dann schauen, ob es noch für die restlichen Saisonspiele klappt. Chronisch ist es nicht, weil dann müsste es ja auch immer wieder dieselbe Stelle sein. Aber auf ihn müssen wir definitiv, oder der S04 muss auf ihn verzichten gegen Borussia Mönchengladbach. Max Meyer ist auch noch vielleicht ein bisschen fraglich, er hat Fußprobleme und musste deswegen das Training am Mittwoch vorzeitig abbrechen. Da er aber in den vergangenen Spielen ja sowieso auch gar keine Rolle gespielt hat, wäre das vielleicht zu verschmerzen und ansonsten sind alle anderen einsatzbereit.
Ist das eine Chance für Weston McKennie von Beginn an?
Wäre es ja erneut. Er hat ja schon zuletzt den Vorzug gegenüber Max Meyer erhalten. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie Tedesco mit Leon Goretzka plant. Die Fans werden diesen Namen nicht gerne hören, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Goretzka in der Rückrunde nicht gut spielt. Aber es hängt immer ein bisschen davon ab, wo Goretzka spielt, ob er dann eher auf der Doppel-6 als offensiver Sechser, sozusagen als Achter eher fungiert oder eher außen oder in der Raute, und dann hängt es immer davon ab, wer dann also den Gegenpart zu Nabil Bentaleb spielt, der momentan gesetzt zu sein scheint. Und da hat Max Meyer einfach momentan schlechte Karten und dadurch hat Weston McKennie automatisch bessere.
Bei Borussia Mönchengladbach, Olaf, gilt die Devise Never Change a Winning Team?
Ja, ich denke schon. Also die Mannschaft hat ja gegen Wolfsburg gezeigt, dass sie es kann. Sag mal, die Alternativen, wie jetzt zum Beispiel ein Traoré, die sind halt noch nicht ganz so weit. Also da reicht das die Kraft halt noch nicht für 90 Minuten nach der Rückkommen aus der Verletzung, also Rückkehr aus der Verletzung. Also von daher denke ich, es gibt keinen Anlass zu wechseln, zumindest was die Startaufstellung angeht. Und dann, denke ich mal, kann man natürlich entsprechend reagieren auf die Spielsituation. Das ist natürlich jetzt so ein Luxus, den wir die letzten Wochen nicht hatten, dass wir auch mal Spieler bringen können, die zum Beispiel einen anderen Stil oder Taktik ermöglichen, wie zum Beispiel Strobel, der doch defensiver ist als Cuisance. Und von daher, ja, also wir werden, glaube ich, mit der gleichen Elf spielen.
Dann bin ich mal gespannt, ob ihr auch die gleichen Tipps abgebt. Denn es ist Zeit für das Tippspiel und ihr zu Hause sollt und dürft dabei sein. Auf meinsportradio.de/Tippspiel gibt es an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Und Olaf, deinen Tipp zur Partie Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach hätte ich gern zuerst.
Ja, ich bleibe der stete Optimist. Insofern sage ich, wir bleiben fehlerfrei und bezwingen Schalke mit 1-0.
Okay, Raphael, was sagst du?
Ja, ich tippe natürlich nicht dasselbe, um auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen. Kurz und knapp tippe ich auf ein 2-0. Schalke will wieder was gut machen nach dem Spiel in Köln, nach dem Pokal aus. Vielleicht nach den Aussagen, die von Westergaard und Max Eberl auch getroffen wurden, sind so ein bisschen angestachelt. Sie wollen die Champions League endgültig klar machen. Also ich glaube, es gibt viele Gründe für eine extrem motivierte Leistung in dem Heimspiel und mit den Fans im Rücken dürfte das eigentlich auch gelingen. Und dann wird unsere Defensive so wie sonst auch immer stehen. Von daher komme ich auf ein Ergebnis von 2-0.
Okay, ich sage, es wird ein bisschen wilder, das Ganze, aber am Ende 3 Punkte für Schalke 04. 3-2 ist mein Tipp. Eure Tipps dürft ihr ganz gerne auch bei Twitter kundtun mit dem Hashtag BullySpecial, wenn ihr und meinen beiden Gästen folgen wollt, @RaphaelWiesweg und natürlich die @Buzz04-App, wenn ihr dort auch immer up-to-date sein wollt. Auch auf Twitter wird da eine Menge gemacht, natürlich von Raphael Wiesweg, ne? Der ist der Social Media Manager. Und Olaf Nordwig findet ihr unter @AmfiedAMFID. Mir könnt ihr unter @KS_0811 folgen, wenn ihr wollt. Ne? Müsst ihr aber nicht. In diesem Sinne, vielen Dank an Raphael Wiesweg von der Buzz04-App und an Olaf Nordwig für die Vorschau auf Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Nach einer kurzen Pause gehen wir in den Abstiegskampf. Der VfR Wolfsburg empfängt den Hamburger SV und ich empfange Gäste. Bleibt dran.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir gehen in den Abstiegskampf am 32. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Das nächste Spiel ist der VfL Wolfsburg gegen den Hamburger Sportverein. Und zwei Gäste begrüße ich ganz herzlich in der Leitung für den VfL vom Wölferadio, Lars Vollmering. Hallo Lars.
Hallo zusammen.
Und für den HSV Daniel Jovanov. Hallo Daniel.
Hallo, grüßt euch.
Wer hat denn jetzt mehr Hoffnung auf den Klassenerhalt von euch beiden? Du Lars für den VfL oder du Daniel für den HSV? Daniel, fang mal an.
Also ich würde sagen, dass die Stimmung hier in der Stadt sich schon gedreht hat, ein bisschen ins Positive nach dem Sieg gegen Freiburg. Und wenn man die Aussagen der Spieler richtig deutet, glauben sie auch selbst wieder dran. Ich würde der These auch zustimmen, dass der VfL in diesem Spiel ein bisschen mehr Druck hat als der HSV, weil ich glaube, die Situation beim VfL im Moment ein bisschen schwieriger ist nach den letzten Ergebnissen als beim HSV, der ja so ein bisschen die Wende zum Positiven geschafft hat.
Lars?
Ja, also nachdem jetzt vor wenigen Sekunden hier die Eilmeldung bei mir aufgeploppt ist, dass heute Nachmittag noch die Trennung von Olaf Rebbe bekannt gegeben werden soll, haben wir jetzt wieder noch ein paar Baustellen außerhalb des Sportlichen. Und da bin ich mal gespannt, wie das natürlich Einfluss nehmen wird auf die, ja, die Entwicklung der Mannschaft und auch das Leistungsvermögen der Mannschaft, wenn man da jetzt kurz vorm Spiel nochmal so ein Fässchen aufmacht, von der Thematik Horst Held nochmal ganz abgesehen. Also Daniel Didavi hat sich entsprechend geäußert und hat gesagt, so, wir müssen jetzt Eier zeigen, und ich glaube, auch wenn es jetzt irgendwie der Letzte nicht kapiert hat, dann weiß ich auch nicht, aber der die Zuversicht ist bei mir jetzt nicht so groß, deswegen gehe ich davon aus, dass es eher ein sehr, sehr zähes Spiel wird am Samstag und nicht der erhoffte Befreiungsschlag, den wir in Wolfsburg eigentlich benötigen.
Wie viel Zukunft ist in so einer Situation erlaubt, Lars?
Wie viel Zukunft?
Ja, also ich meine...
Du machst jetzt Bezug auf die Strukturen und so weiter.
Ja,
und so
genau.
Naja, sagen wir mal so, das ist ja jetzt so, klar, weißt du noch nicht, wo du nächste Saison spielst, ob das jetzt erstklassig ist oder zweitklassig ist, aber du kannst ja jetzt nicht noch 4 Wochen ins Land gehen lassen und gar nichts tun. Das heißt, die kommende Saison muss geplant werden, da geht es um Verträge, da geht es um Neuverpflichtungen, da geht es um, ja, wie gesagt, Anpassung von Strukturen, was drumherum passieren soll. VfL will ja auch im Sommer dann nochmal das Scouting entsprechend anfassen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die da eine Rolle spielen, und das kann man natürlich jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Gefühlt ist es sowieso so gewesen, dass wenig passiert ist in den vergangenen Monaten im Sinne von Handlungen. Also sprich, das, was da jetzt auch ins Rollen gekommen ist, das ist ja alles auch jetzt erst dann passiert, als bei Volkswagen, sag ich mal, neue Weichen gestellt worden sind. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was das dann letztendlich für Auswirkungen hat. Aber irgendwer hat mal früher gesagt, Zukunft ist gut für alle, also auch für den VfL Wolfsburg. Und das natürlich muss irgendwas passieren, weil jetzt einfach nur die Hände in den Schoß legen, geht ja nicht.
Daniel, ist es für den HSV ein Vorteil oder ein Nachteil, dass die nächsten beiden Spiele auswärts sind?
Eigentlich ist es ja ein Nachteil, weil der HSV hat auswärts sehr wenige Punkte geholt in dieser Saison. Die meisten hat er zu Hause geholt. Allerdings sind im Endspurt der Saison ja die kuriosesten Ergebnisse möglich. Und ich habe auch gerade kürzlich nochmal diese Statistik gesehen, dass es nur einem Verein gelungen ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren einen solchen Rückstand zu so einem Zeitpunkt noch aufzuholen. Aber wir sprechen ja hier über den HSV, der hat sich auch aus vielen schwierigen Situationen schon befreit. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, solange der letzte Schlusspfiff nicht ertönt, muss man mit dem HSV rechnen.
Was beeindruckt dich in den letzten Wochen beim HSV am meisten? Welcher Spieler vielleicht auch? Ich glaube, uns allen würde Louis Holtby da in den Kopf kommen. Aber ich finde zum Beispiel die Rolle von Aaron Hunt, die er in den letzten Wochen einnimmt, schon fast noch wichtiger, auch wenn Louis Holtby die wichtigen Tore schießt. Das Fädenziehen von Hunt tut der Mannschaft unglaublich gut.
Da würde ich zustimmen. Der ist ein bisschen aufgeblüht, allerdings auch schon so unter Hollerbach. Der hat ihm, glaube ich, hat ihm sehr stark zugeredet, dass er ja eigentlich deutlich mehr Qualitäten hat und die einfach häufiger auch zeigen muss. Auch die Erwartungshaltung an ihn ist ja auch eine andere. Aber es ist so ein bisschen das Kollektiv, was ja im Moment auch einfach überzeugt. Christian Zitz hat es geschafft, mit ein paar Änderungen im Spielsystem einen besseren Fußball spielen zu lassen. Es gab gute Spiele, es gab auch weniger gute Spiele, aber die Tendenz ist zumindest positiv. Und das hat sich eben auch ausgewirkt dann in Punkten. Und da ist auf jeden Fall wieder Selbstvertrauen da. Ich glaube, dass der Zusammenhalt beim HSV jetzt deutlich stärker ist als noch vor Wochen, als Herbert Bruchhagen, Jens Todt und Bernd Hollerbach die entscheidenden Figuren waren. Da stimmte gar nichts mehr. Auch zwischen allen dreien, die Kommunikation war im Grunde genommen total zurückgefahren. Es ging nur noch um die Frage, wann sie eigentlich alle rausfliegen. Und jetzt ist es anders. Die verbliebenen Verantwortlichen, Frank Wettstein, der Finanzvorstand, Bernhard Peters, der Nachwuchschef bzw. Sportdirektor, und Christian Zitz sind ein Team. Das glaube ich ihnen, das kaufe ich ihnen tatsächlich so ab, dass sie alle zueinander stehen und hintereinander stehen. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass der HSV gerade zumindest die Chance wahrt, noch irgendwie ranzurücken auf den 16. Platz.
Lars, ist der VfL ein Team?
Ja, man versucht zumindest alles, um es zumindest auch so darzustellen. Also war unter der Woche nochmal im Kino, hat sich da City of McFarland angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass der noch im Kino läuft. So ein Kevin Costner-Film, wo es darum geht, der als Trainer, glaube ich, eine Laufmannschaft in Kalifornien so fit macht und zu einem Team formt. Und das soll dann hoffentlich auch abgefärbt haben auf den VfL. Ja, speziell gegen Gladbach ist man nicht als Team aufgetreten. Also gerade was so die Pressing-Bewegung nach vorne geht, da ist dann der Stoßstürmer vorne, in dem Fall war es dann hauptsächlich die Mata, der hat sich da einen Wolf gelaufen, der Rest hat einfach nicht mitgemacht. Also das ist war ein Rückfall in ganz, ganz finstere Zeiten und so weiter und so fort, aber man muss jetzt halt schauen von Trainerseite, wie man da letztendlich auch das Team da so aufstellt, dass da eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz steht. Komme ich nochmal auf Daniel Didavi zurück, der auch tatsächlich dann genau diese Sachen eingefordert hat und natürlich auch den entsprechenden Willen und die entsprechende Mentalität. Aber so wie der VfL im Großteil der Saison aufgetreten ist, stand oder hatte man halt dann auch den Eindruck, bis auf wenige Ausnahmen stand da jetzt kein eingespieltes und kein eingeschworenes Team auf dem Platz.
Mit welchem Personal wird es denn beim Spiel gegen den HSV gemacht? Was ist dein Eindruck?
Ja, also Felix Udokai wird wieder in den Kader zurückkehren nach seiner Gelb-Rot-Sperre. Das ist auch gut für die Defensive, weil da fehlt uns im Spielaufbau und auch was die Geschwindigkeit angeht, einiges sonst. Deswegen finde ich auch gut, dass er wieder dabei ist. Wackeln tun noch nach wie vor Josua Gilavogui und Ignacio Camacho, wobei ich glaube nicht, dass Camacho spielen wird. Vielleicht reicht es für Gilavogui, weil diese beiden Spielertypen, auf die kannst du eigentlich in so einem Spiel nicht verzichten normalerweise. Also es wäre eine herbe Schwächung für den VfL. Defensiver Natur, wenn da nicht ein vernünftiger Sechser auflaufen würde. Jetzt hat er in Gladbach, musste er dann, nachdem das mit der Dreierkette mehr oder weniger in die Hose gegangen ist und dem Comeback von Jay Brooks, musste er Marcel Tisserand da im defensiven Mittelfeld aushelfen, was ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und also das wird sehr, sehr spannend werden, wird noch ein Wettlauf gegen die Zeit, da die stärkste Mannschaft noch auf den Rasen zu kriegen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Trainer dann auch taktisch vorgehen wird und die Mannschaft einstellen wird, weil Hamburg muss ja gewinnen. Ich meine, wir müssen auch gewinnen, aber Hamburg noch ein bisschen mehr. Und insofern bin ich mal sehr gespannt, ob es dann auch die eine oder andere Überraschung noch mal gibt, gerade was so die taktische Ausrichtung angeht.
Daniel, was glaubst du, ist beim HSV personell angesagt am Wochenende?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass keine großen Veränderungen anstehen, es sei denn, es passiert kurzfristig etwas. Aber das Team, so wie es im Moment sich präsentiert hat, wirkt harmonisch aufeinander abgestimmt. Natürlich war das Spiel gegen den SC Freiburg jetzt nicht das Beste unter der Leitung von Christian Titz, aber es ist nun mal dann eine Qualität dieses HSV aktuell, das Spiel dann trotzdem gewinnen zu können. Und da sind dann Einzelleistungen vom Torhüter Julian Pollersbeck oder halt von Bruce Holtby entscheidend, um die Punkte einzufahren. Diese Qualität haben sie dann auch einfach gezeigt und sich da auch durchgesetzt. Natürlich gab es auch ein bisschen Spielglück. In der einen Szene hätte Matti Steinmann vom Platz fliegen müssen eigentlich. Kurz Zeit später ist der Freiburger Verteidiger Sönjü vom Platz geflogen. Aber das braucht man halt auch in solchen Phasen. Und der HSV kennt es, dass es in solchen Phasen am Ende der Saison halt einfach kurios zugeht. Und ich glaube, dass wenn man so viele Abstiegskämpfe hintereinander mitgemacht hat, hat man noch irgendwann dieses Selbstvertrauen und kann es gar nicht erwischen. Die haben es ja immer geschafft und die haben es ja sogar irgendwie geschafft in der 93. Minute in Karlsruhe, als alle schon dachten, wir sind weg. Dann schießt halt trotzdem noch irgendeiner den Ball rein. Also dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis hat der HSV, glaube ich, tatsächlich entwickelt, trotz der negativen und sehr schlechten Jahre. Aber das ist zumindest so, dass man mit dem HSV rechnen muss. Und ich gehe auch davon aus, dass der HSV da auch anknüpft an diese offensive und starke positive Phase in den letzten Wochen. Zumal ja auch mit Bruno Labbadia da ein Trainer dabei ist, der, soweit ich das hier aus Hamburg mitbekomme, auch ziemlich viel Gegenwind erfährt, gerade beim VfL Wolfsburg. Also es ist ja schon, man könnte ja schon fast von einem Endspiel sprechen. Ich weiß nicht, ob ich da die richtige These aufstelle, aber vielleicht wird der VfL bei einer Niederlage nochmal die Konsequenz ziehen müssen.
Ist das so, Lars?
Nein.
Gut.
Ganz klares Nein. Also am Trainer zwei Tage vor Schluss wird dann nicht mehr gerüttelt werden. Also das wird, das kann ich mir, also selbst bei den Erfahrungen, die man mit dem VfL Wolfsburg machen konnte in den letzten vielleicht auch anderthalb Jahren, aber das wäre absolut hanebüchen, da nochmal neuen zu installieren. Was soll der Mann da auch, derjenige, der da kommt, da auch bewegen? Also das halte ich für nahezu ausgeschlossen, dass am Bruno Labbadia da nochmal gewerkelt wird oder dass da nochmal drüber nachgedacht wird, den Trainer zu tauschen. Das würde mich sehr, sehr wundern. Und insofern Wolfsburg glaubt an Bruno Labbadia, um da vielleicht auch mal ein bisschen zu widersprechen, weil er hat eher das Problem, dass er eine Mannschaft vorgefunden hat, die an der sich schon ganz viele Trainer die Zähne ausgebissen haben. Und insofern liegt auch, was das Umfeld und so weiter mittlerweile angeht, eher der Fokus darauf, was die Mannschaft da fabriziert und weniger die Kritik am Trainer. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir auch das Spiel gegen Gladbach so von der Grundausrichtung dann nicht gefallen hat und wie man ins Spiel gegangen ist und vor allen Dingen, wie man da auch in der zweiten Halbzeit sich auf das Verwalten eher konzentriert hat, eines 0-3. Das ist natürlich in der jetzigen Phase ein schlechtes Signal aus meiner Sicht. Aber unterm Strich abhaken und jetzt gegen den HSV es besser machen. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir am Samstag eine andere Wolfsburger Mannschaft sehen werden.
Was tippst du denn, Lars?
Ich tippe auf ein 1-1.
Daniel?
Hätte ich jetzt auch gesagt, aber dann sage ich, es wird auch ein Unentschieden, aber dann ein 2-2, damit es nicht das Gleiche ist.
Ich sage, der HSV gewinnt mit 2-0 in diesem Fall und bin sehr gespannt auf dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt bei unserem Tippspiel mitmachen auf meinsportradio.de/Tippspiel, eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen und mit dem Hashtag Bully Special gerne auch eure Tipps zum Spiel VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV kundtun. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Lars Vollmering vom Wölfe Radio und bei Daniel Jovanov für die Vorschau auf dieses Spiel. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück im Bully Special auf meinsportradio.de. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am 32. Spieltag. Das Spiel, was Sonntagabend stattfinden wird um 18 Uhr. Und wir sprechen drüber. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich spreche mit Fabian Ettrich von der Ahoi Crew. Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, lieber Fabian.
Ja, stellvertretend, vielen Dank.
Ja, stellvertretend, alles Gute an die Ahoi Crew natürlich. Und für Borussia Dortmund begrüße ich ganz herzlich vom Zeitlupenwissen endlich mal wieder bei mir in der Sendung Sebastian Haug. Hallo Sebastian.
Ja, hallo zusammen und ich schließe mich natürlich den Geburtstagswünschen an.
Sind das die einzigen Glückwünsche, die Borussia Dortmund jetzt am Wochenende Richtung Bremen schicken wird? Weil die Leistung letzte Woche gegen Leverkusen war schon phänomenal.
Ja, Punkte zu verschenken haben wir auf jeden Fall nicht. Von daher, Glückwünsche kann sein. Allerdings tippe ich mal drauf, dass es nicht sonderlich viele Geschenke geben wird. Ja, ich hoffe natürlich, dass man mit dem Spiel gegen Leverkusen jetzt tatsächlich eine Trendwende geschafft hat. Zumindest meine ich, eine solche erkannt zu haben, weil das Spiel ja deutlich anders gelaufen ist als die Spiele in der Vergangenheit. Von Anfang an hat der BVB richtig Gas gegeben, hat richtig auch den Willen auf dem Platz gezeigt, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und ich würde mal sagen, tut mir leid, Kevin, aber mit dem 4-0 ist Leverkusen noch gut bedient gewesen.
Ja.
Gab es ja einige Szenen, verschossener Elfmeter, aberkanntes Tor und so weiter, die das Spiel noch deutlich höher hätten ausgehen lassen können. Aber wie gesagt, also schon allein die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, finde ich gut. Die Art und Weise, wie Stöger das im Moment regelt, finde ich auch gut. Also ich bin nach wie vor Team Stöger. Ich würde mir sehr wünschen, dass er auch nächste Saison weitermacht. Die Art und Weise, wie er das im Moment angeht, dass er eben jedem Spieler zeigt, dass er nicht unersetzlich ist, dass er die Spieler auch so ein bisschen in die Pflicht nimmt, was ich ja schon als Tuchel gegangen ist, gesagt habe. dass man bei der schlechten Leistung, die auch unter Bosch teilweise geliefert wurde, dass man dann nicht einfach nur den Trainer irgendwie in die Pflicht nehmen kann, sondern das auch so ein bisschen auf die Mannschaft schieben muss. Das ist eben genau das, was jetzt passiert. Peter Stöger hatte ja angekündigt, es müssen Steine umgedreht werden. Und genau das macht er im Moment, unter anderem zuletzt dadurch, dass er Schmelzer auf die Tribüne gesetzt hat, was zwar nach dem, was er sagt, sportliche Gründe hat, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass dem das nicht unbedingt sonderlich schmeckt und ja, er muss halt seine Leistung bringen. Genauso wie die anderen Kandidaten, die zuletzt nur auf der Bank saßen, wie ein Castro oder ein Götze, der jetzt bei Leverkusen wieder die Chance gekriegt hat und tatsächlich auch eine gute Leistung direkt wieder gezeigt hat.
Wenn Borussia Dortmund diese Leistung konservieren kann, bis Saisonende noch ein richtig gutes Ergebnis rausholt, kommt man da überhaupt dran vorbei an Peter Stöger oder musste man nicht tatsächlich sagen, wir geben dem Mann die Vorbereitung und schauen, was nächste Saison passiert?
Gut, ich meine, man muss natürlich tatsächlich jetzt sehen, dass man bald zu einer Entscheidung kommt, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich auch sehen, ob Stöger da überhaupt Lust drauf hat. Also so in den vergangenen Wochen macht er vor allem in öffentlichen Auftritten ja oftmals einen recht genervten Eindruck. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er sich das gar nicht antun will, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, im Moment scheint die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Zorc und Watzke das auch sehen und eben aus diesem Grund Stöger halt die Chance geben, mit einer guten Vorbereitung auch in die nächste Saison zu gehen. Weil zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall.
Fabian, für Werder Bremen geht es nicht weiter nach oben, geht es nicht weiter nach unten. Hat man die Saison jetzt beendet? Weil so kann man die Leistung letzte Woche vielleicht ein bisschen erklären?
Ja, das sehe ich auch ein Stück weit so. Also irgendwie merkt man schon, nachdem wir uns einen gewissen Vorsprung erarbeitet hatten in der Tabelle, dass es schon irgendwie einen Spannungsabfall gibt, gerade in den letzten drei Partien zu sehen und gerade auswärts auch zu sehen. Das finde ich schon irgendwie ein Stück weit. Und ich denke, man ist hat sich auch bemerkbar gemacht, dass Thomas Delaney im letzten Spiel passen musste. Ich finde, das hat man gerade in der ersten Hälfte auch bei der Stabilität im Mittelfeld gesehen.
Nach 6 Jahren wird Zlatko Junuzovic den SV Werder Bremen verlassen. Das wurde in dieser Woche bekannt gegeben. Bist du da traurig drüber? Hast du es erwartet? Wie ist so deine Gefühlslage erstens gewesen, als du es gelesen hast, als es dann offiziell wurde und jetzt mit ein paar Tagen Abstand?
Also ich habe jetzt aktuell hatte ich nicht damit gerechnet, aber die Gerüchte um Junuzovic und dass er sich durchaus vorstellen kann, mal woanders zu spielen, die wabern das ja schon seit Jahren herum. Vor ein paar Jahren hat er auch nochmal seinen Vertrag verlängert und auch damit dem Team und dem Verein nochmal einen Schub gegeben, dass wir seinerzeit den Klassenerhalt gesichert haben. Das ist ihm sicherlich sehr hoch anzurechnen. Aber ich denke, er ist ja auch aktuell mit seiner Entwicklung nicht zufrieden. Er hat ja häufiger in den letzten Wochen nicht von Anfang an gespielt, auch in Stuttgart nicht. Er hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass er sich zum Verein bekennen möchte. Und wenn er jetzt nochmal woanders angreifen möchte, dann denke ich, sollte ihm gerade da keine Steine in den Weg legen. Vielleicht lieber gucken, dass man das Gehalt, und das ist ja sicherlich auch nicht ganz ohne, nochmal gut investiert und vielleicht auch bei anderen abhandlungswilligen Spielern nochmal was drauflegt. Ich habe da Thomas Delaney im Kopf.
Dann lass uns doch mal über Thomas Delaney sprechen. Das gesagt, das ist sehr wichtig für die Mannschaft. Deswegen fehlt im Mittelfeld eine ordnende Hand. Er wird jetzt gegen Borussia Dortmund wieder dabei sein. Siehst du dann Werder Bremen in einer anderen Lage, auch Borussia Dortmund bespielen zu können, mit Hinblick auf das, was Borussia Dortmund letzte Woche gezeigt hat? Oder hast du so ein bisschen Bammel vor diesem Spiel?
Ich habe schon einen Bammel in diesem Spiel. Ich finde, Dortmund ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte, schwer einzuschätzen, aber das letzte Spiel war schon wirklich stark beeindruckend und es ist sicherlich für unsere defensive Stabilität auch nicht ganz so toll, dass Philipp Bastrede seine 5. gelbe Karte gesehen hat und fehlen wird. Aber ich denke, mit Delaney haben wir auf jeden Fall einen adäquaten Ersatz dann auf der 6 vor der 4 Abwehrkette. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir auch gerade mit den Fans im Rücken vielleicht auch ein bisschen mehr offensiv zeigen können als in Stuttgart. Und da waren wir völlig harmlos. Also wenn wir offensiv das anbieten gegen Dortmund, dann wird es schwer. Die Defensive war gegen Stuttgart in Ordnung. Dann hat zumindest in der ersten Hälfte nicht ganz so viel zugelassen. Hinten raus war man schon recht anfällig, auch weil man ein bisschen aufgemacht hat, was man offensiv aber an den Chancen nicht gemerkt hat. Aber wenn man offensiv eine ähnliche Leistung anbietet gegen Dortmund, dann werden wir da nicht tun. Also dann ist auf jeden Fall eine deutsche Leistungssteigerung hier.
Sollte man sich bei Borussia Dortmund in den letzten Spielen diese Elf, die man gegen Leverkusen aufgestellt hat, ebenso konservieren und sich so einspielen lassen, um das Maximal an Ergebnissen rauszuholen, weil das war schon nahezu perfekt, was da letzte Woche passiert ist.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Elf wieder auf dem Platz stehen wird, die auch gegen Leverkusen auf dem Platz stand, was natürlich dann für Schmelzer heißt, dass er wieder nicht dabei ist. Aber gut, Akanji hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht da auf der linken Seite. Und grundsätzlich die Defensive, von der Stöger ja schon seit einiger Zeit gesagt hat, dass sie eigentlich sehr sicher steht, was ich eigentlich nie verstehen konnte. Aber im letzten Spiel stand sie tatsächlich sehr sicher hinten. Also das auseinanderzureißen wäre ja fahrlässig. Ansonsten, gut, Kagawa ist wieder im Kader. Der wäre dann zumindest eine Option für die zweite Halbzeit oder für die letzten 20 Minuten, da nochmal frischen Wind reinzubringen. Aber ansonsten gehe ich tatsächlich davon aus, dass die gleiche Mannschaft auf dem Platz steht, die auch gegen Leverkusen dieses furiose Spektakel abgeliefert hat.
Fabian, neben Delaney, Moisander habe ich gelesen, ist ein bisschen fraglich, ein bisschen wackelig. Wie sieht's mit Augustinsson aus? Was ist so dein was weißt du und was denkst du?
Genau, Moisander ist in der Tat fraglich. Also dann würde ich davon ausgehen, dass Langkamp in die Innenverteidigung wechselt. Augustinsson, das hörte sich jetzt positiv an. Also Florian Kainz hat gestern noch nochmal gesagt, dass Augustinsson fester Bestandteil der Elf sein wird. Also ich gehe davon aus, dass er, auch wenn er jetzt gerade erst ins Training eingestiegen ist, auch sofort sich in der Startelf wiederfinden wird. Und neben diesen beiden Änderungen in der Verteidigung wird es im Mittelfeld auch nochmal zwei Veränderungen geben. Delaney, habe ich gesagt, wird für Bartfeld auf die 6 rücken. Ich denke, links vorne wird dann Nusovic in die Startelf kommen, weil Kainz ja auch mit der 5. Gelben gesperrt ist.
Also einiges an Wechseln bei Werder Bremen. Bin ich gespannt, wie es ausgeht und was ihr tippt. Und ihr zu Hause seid eingeladen, mitzumachen bei unserem Tippspiel. meinsportritte.de/Tippspiel ist die Adresse für eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports auch an diesem Wochenende. Und Fabian, deinen Tipp hätte ich gern zuerst.
Ich tippe auch an 1:1.
Okay, Sebastian?
Ja, für Dortmund geht es ja nicht nur darum, die Champions League Qualifikation zu schaffen, sondern auch darum, die Schalker noch hinter sich zu lassen. Von daher gehe ich davon aus, dass man alles gibt, um hier einen Dreier zu holen. Und tippe auf ein souveränes 3:0.
Ich tippe auf ein 3:1 für Borussia Dortmund und freue mich natürlich auf eure Tipps mit dem Hashtag Bully Special bei Twitter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Fabian Ettrich von der Ahoi Crew, dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015, der an diesem Wochenende seinen 13. Geburtstag feiern wird, auch in Bremen. Seid da dabei und sagt den Leuten auf jeden Fall Hallo, schönen Gruß und gebt denen ein Bier von mir aus. Ja, ohne dass ich euch Geld dafür gebe. Und ich bedanke mich bei Sebastian Haug vom Zeitlupenwissen Podcast und nach einer kurzen Pause, nämlich jetzt Halbzeit, ne? Dann starten wir in die zweite Halbzeit mit der Partie Mainz 05 gegen RB Leipzig. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des Bully Specials hier auf meinsportradio.de. Der 32. Spieltag in der Vorschau. Mein Name ist Kevin Scheuren und 4 Partien haben wir noch auf der Liste. Und das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten, dieses Spiel wird am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen in der Opel Arena in Mainz. Das ist Mainz 05 gegen RB Leipzig und ich begrüße 2 neue Gäste in der Leitung. Ich habe endlich jemanden für Mainz 05 gefunden und das freut mich riesig. Und ich bin sehr froh, dass wir auch eine Premiere feiern dürfen. Seine Stimme zum ersten Mal hier auf dem Sender hören. Stefan Strunk, hallo Stefan.
Jo, hallo zusammen.
Und für RB Leipzig, den kennt ihr, den mögt ihr, den Aufziehvogel-LE bei Twitter, der Kai. Hallo Kai.
Hallo, grüß euch.
Wir fangen dann direkt mal an mit dir, Stefan, und dem FSV Mainz 05. Endlich kann ich mal jemanden fragen, was ist mit Mainz 05 eigentlich los? Also nicht nur, was ist mit denen los, wie muss ich Mainz 05 verstehen als Fan, der Sandro Schwarz vielleicht nicht immer versteht, als Fan, der von außerhalb auf diesen Verein schaut und nicht so richtig nachvollziehen kann, wofür steht Mainz 05 in der aktuellen Lage? Kannst du mir da was sagen?
Ja, ich glaube, das ist eine komplizierte Frage, muss ich zugeben. Da Schwarz ist irgendwie zu dick bei vielen Mainzer Fans, auch wenn ich den Eindruck habe, viele sind nur im Netz unterwegs. Aber man zieht sich auch ein bisschen über die Saison. Man ist ein bisschen unkonstant, man musste taktisch umstellen. Man hat erst ein bisschen auf Ballbesitz versucht zu spielen in der Hinrunde und Anfang der Rückrunde. Hat man dann gemerkt, man hat damit Probleme. Hat man dann wieder zurück zum klassischen Mainz 05 Fußball zurückgeschwungen. Also schnelle Konter, giftig sein, Fehler vermeiden und möglichst schnell dann nach vorne und davor schießen. Und da ist es natürlich nachvollziehbar, dass das vielleicht bei der Mannschaft und auch taktisch bei den Außenstehenden ein bisschen verwirrend klingt.
Nun ist Sandro Schwarz ja auch noch eine Persönlichkeit auf der Bank, der, ich glaube, entweder gemocht wird oder nicht gemocht wird. Ich glaube, es gibt wenig dazwischen. Erstens vielleicht, wie siehst du es persönlich mit ihm? Vor ein paar Wochen habe ich auch schon mal hier im Bulli-Special gesagt, ich weiß nicht, ob Sandro Schwarz die Saison beendet. Kollege Mara Pfeiffer ist der festen Überzeugung, dass es passieren wird und dass wir alle noch sehen werden, dass Sandro Schwarz ein richtig guter Trainer ist. Wie stehst du zu ihm und glaubst du, dass er in der Lage sein wird, am Ende Mainz 05 vor dem Abstieg zu retten?
Also die letzte Frage ist natürlich eine schwierige. Ich denke schon, dass es ganz gut aussieht, um die Klasse zu halten. Klar, man ist noch auf Platz 15, aber auf mich macht momentan Freiburg einen schwächeren Eindruck. Die 5 Punkte und 7 Tore, meine ich, auf Hamburg, die werden auch nicht so einfach aufgeholt. Aber was Sandro Schwarz angeht, ich bin da auch eher der Groß-Schwarz-Fraktion zuzuschreiben, sage ich mal so. Er ist einfach ein Typ des Vereins, er kennt den Verein gut. Ich denke auch, dass er eine fachliche Kompetenz hat. Er ist natürlich ein bisschen angeschlagen, weil er letztes Jahr mit der U23 dann abgestiegen ist. Aber die ganzen Leute, die meinen, Sandro Schwarz würde bis die dritte Liga Mainz durchreichen, den würde ich sagen, ja, wer soll denn jetzt dann Mainz 05 Trainer werden? Irgendeiner, der den Verein gar nicht wirklich kennt, vielleicht die Kompetenz mitbringt, das bringt nur Unruhe in den Verein. Und ich glaube, das ist das Letzte, was man momentan braucht.
Okay, dann kommen wir zu RB Leipzig. Kai, hat man da die Saison beendet schon? Also letzte Woche sah das ganz so aus.
Ja, wirkt ein bisschen so. Nein, ja, bei uns sind ja auch gerade, also es gab schon ruhigere Zeiten.
Ja.
Bei uns, sage ich jetzt mal, also die Diskussion jetzt im Hasenhüttl nach den mehreren Pleiten in Folge, Europapokal, Quali in Gefahr. Dann gab es ja Gerüchte zu Rangnick als Asen-Wenger-Nachfolger bei Arsenal. Also ja, gerade viel los rund um den Verein, so quasi.
Ja.
Ja, beendet noch nicht. Also Minimalziel bleibt natürlich Platz, also direkte Qualifikation für die Europa League mit Platz 5 oder 6. Gegen Champions League kann man abhaken, auch wenn es rechnerisch noch machbar ist. Aber ja, da spricht natürlich im Augenblick nicht sehr viel für uns. Der Zustand der Mannschaft gegen Hoffenheim war doch also ja teilweise wirklich ein bisschen besorgniserregend, was da so an individuellen Aussetzern auf dem Platz passierte und an Defensivverhalten. Insofern und auch das Restprogramm, also sprich jetzt nicht so richtig für uns, gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel haben wir uns die Saison extrem schwer getan. Also insofern, ja, man könnte optimistisch, es gab schon optimistischere Zeiten, sagen wir so.
Ja, dann lass uns doch mal über das sprechen, was im Verein so los ist. Du hast es gesagt. Ralf Rangnick hat alle Vertragsverhandlungen mit Ralf Hasenhüttl bis nach Saisonende vertagt. Er selber wird in Verbindung gebracht mit dem FC Arsenal, tut das aber ab als reine Spekulation. Dann Naby Keita, dieser Deal, der jetzt ganz interessant wird, was die Summe angeht, die RB Leipzig einnehmen würde, denn wenn sie dann ab Platz 8, glaube ich, stehen, sind es 15 Millionen weniger. Sind es nur 60 Millionen, die Leipzig einnimmt. Ja, und Emil Forsberg, der ja jetzt Feierabend hat für diese Saison, nach dieser, roten Karte, die man so, finde ich, nicht geben muss. Und Sperre für meine Augen auch überhart ist. Und auch da ist die Frage, bleibt der in Leipzig? Ja, bring das doch mal ein bisschen für uns in Perspektive.
Ja, ich denke, das sind natürlich jetzt alles so Sachen, also da kommt viel zusammen, wenn man die Sachen einzeln betrachtet. Es gab, also bei Forsberg, gab es ja dann nach dem Spiel diesen ominösen Tweet, danke für alles, wo einige Leute quasi schon den Abschied reininterpretiert haben. Andere gesagt haben, nee, es war sozusagen eher danke für nichts, für die 3 Spiele Sperre. Sein Berater hat sich dann über die Sperre im Bild oder Kicker oder so nochmal aufgeregt und hat dann auch nochmal so eine merkwürdige Bemerkung gemacht, ja, nach dem letzten Saisonspiel wird man dann sehen, wohin der Weg führt. Forsberg war jemand in der Vergangenheit, also nach seiner überragenden letzten Saison als Vorlagenkönig, jemand, wo der Berater sehr aktiv Wechselgerüchte gestreut hat. Und ja, nach dieser Saison, jetzt mal auch vor der roten Karte, war ich immer der Meinung, gut, nach der Saison mit, ich weiß nicht, 2 Toren, 5 Vorlagen oder so, lange verletzt. Da werden jetzt die Top-Clubs nicht unbedingt Schlange stehen bei ihm. Da muss man mal gucken, in der Situation wäre natürlich ein äußerst unglücklicher Abgang grundsätzlich auch dieser roten Karte. Aber es gab ja Gerüchte sozusagen, dass er jetzt auch nicht mehr zu den unverkäuflichen Leistungsträgern seitens des Vereins gehört. Ja, wird eine interessante Transferperiode. Bei Rangnick, England-Gerüchte gab es ja immer mal wieder, auch darauf basiert, dass er immer gesagt hat, wenn er sich nochmal einen Trainerposten vorstellen kann, dann würde ihn sozusagen die Premier League reizen, da wieder was aufzubauen. Auch dadurch begründet, dass sozusagen der Manager im englischen Fußball natürlich diese Doppelrolle oft hat, Trainer, also ja, und Sportdirektor und natürlich einen extrem großen Gestaltungsspielraum, den jemand wie Rangnick immer einfordert. Kann ich mir aber noch nicht vorstellen, dass er mit dem Thema oder mit seinem Projekt hier in Leipzig schon durch ist, glaube ich eher nicht. Dass man in der jetzigen Situation nicht jede Woche wieder die neuen Gerüchte aufwärmt, auch was die Verträge von Werner oder Hagenhöfe betrifft, finde ich völlig legitim, weil jetzt geht es darum, die letzten 3 Spiele noch halbwegs erfolgreich zu bestreiten, sich irgendwie für Europa zu qualifizieren, ohne Ende Juli schon in die Quali-Runden einsteigen zu müssen, irgendwo hinter Moral. Also das halte ich für legitim. Und natürlich, je nachdem, wo man sich platziert, gibt es ja Rahmenbedingungen vor. Also heute in der LVZ haben wir aufgelistet, was bei Nicht-Quali alles an finanziellen Mitteln verloren geht. Das definiert natürlich extrem den Gestaltungsspielraum für Sportdirektor und Trainer. Insofern denke ich, wird man sich erstmal nachzusammensetzen und gucken, was hat man jetzt erreicht, wie viele Gelder stehen nächste Saison zur Verfügung und kann man damit sozusagen gemeinsam arbeiten. Insofern viel Unruhe, aber jetzt noch nicht, also alles so Sachen, die irgendwie logisch erklärbar sind und wo viel vom Saisonausgang abhängen wird.
Stefan, was muss bei den 05ern im Vergleich zum Spiel letzte Woche gegen Augsburg besser werden, wenn es gegen Leipzig geht?
Wäre ganz gut, wenn man mal das ein oder andere Tor schießen würde oder auch nur die Nähe des Tors finden würde. Ich glaube, dass es gegen Leipzig vielleicht sogar einfacher als im Spiel vorher gegen Freiburg und Augsburg, die ja sehr defensiv gestanden haben, den Mainzern das Spiel überlassen haben, womit sie sich schwer tun. Und ich glaube nicht, dass es gegen Leipzig der Fall sein wird. Die Leipziger werden dann eine Reaktion zeigen müssen nach dem 2:5 und den Mainzern dann auch Konzentrität gegeben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man auch mal vorzunehmen.
Das letzte habe ich nicht gehört, weil es so windig war.
Also wenn die Defensive ihre Arbeit gut macht und die Leipziger Angriffe gut unterbinden kann, dann reichen vielleicht die 2-3 Torschüsse oder Konter, um vielleicht mal ein Tor zu schießen. Auf jeden Fall wird da mehr Platz da sein als gegen Freiburg und Augsburg.
Das wahrscheinlich wirklich. Aber welches Personal wird diesen Platz ausnutzen dürfen? Erwartest du viele Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel?
Also ich habe mitbekommen, dass die Klasse angeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob er Sonntag wieder fit sein sollte. Muto ist auch wieder da. Der könnte auch eine Option sein, der jetzt länger nicht gespielt hat. Der ist halt gerade der Mann der Stunde bei Mainz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er gleich einen Unterschied macht, auch mit den Fans im Hintergrund.
Und bei RB, Kai?
Ja, da muss man mal gucken. Also uns gehen nach den Außenverteidigern jetzt langsam auf die Zehner aus, nach der Sperre von Forsberg. Bruma war ja angeschlagen. Da besteht aber wohl noch die Hoffnung, dass er in Mainz spielen kann. Ansonsten für Leimer wird es noch zu kommen. Forsberg gesperrt und ich bin mal gespannt, inwieweit Hasenhüttl auch auf diese Defensivmassaker der letzten Spiele irgendwie in irgendeiner Form reagiert. Also speziell Orban hat ja gegen Hoffenheim, also für mich jedenfalls, war maßgeblich an einigen Sachen beteiligt, wo er wirklich einfach Aussätze hatte. Könnte mir also vorstellen, dass Upamecano und Konaté wieder verteidigen. Grundsätzlich wird es natürlich eine schwierige Geschichte, weil in der Tat RB wird irgendwie das Spiel machen müssen und damit tun wir uns in dieser Saison schon extrem schwer. Und Mainz wird darauf und die erfolgreich abzuschließen. Und das ist eine Mischung, mit der wir in dieser Saison ja, uns, wie gesagt, schwer tun.
Ich bin gespannt, ob dieser Wind, den Stefan mit in die Sendung bringt, auch der Aufwind sein wird, der ja Mainz 05 Richtung Klassenerhalt bringt am Wochenende. Ich bin auf eure Tipps gespannt. Ihr zu Hause, ihr sollt mitmachen auf meinsportradio.de/Tippspiel. Stefan, was glaubst du?
Ja, mit Tipps gebe ich mich immer ein bisschen schwer, weil es fällt immer schwer, die Vereinsbrille abzulegen.
Musst du ja.
Aber ich kann sie nicht ganz ablegen, ich sage 1:0 für Mainz.
Okay, Kai?
Ich erwarte nichts und hoffe viel. 1-2 für uns.
Okay, ich sage, Mainz gewinnt mit 2-1. Und wenn ihr bei unserem Tippspiel mitmacht, könnt ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Spots gewinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Strunk für Mainz 05 und bei Kai für RB Leipzig zur Vorschau auf dieses Spiel. Und nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit Hertha BSC gegen den FC Augsburg hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoum kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Am 32. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga fährt der FC Augsburg nach Berlin. Nicht zum Pokalfinale natürlich nicht, aber zum Spiel gegen die Hertha. Hertha BSC gegen FC Augsburg ist jetzt das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Zwei neue Gäste begrüße ich in der Leitung für die Hertha. Mein geschätzter Kollege von meinsportradio.de, Luis Derfert. Hallo Luis.
Hallihallo.
Und für den FC Augsburg von Auf die Zibelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de, Christel. Hallo Christel.
Hallo.
Letzte Woche, Christel, 2-0 Sieg gegen den FSV Mainz 05. Und man muss wirklich sagen, dieses Tor von Gregoritsch in der 29. Minute, das wirkte für mich von außen, als ob in dem ganzen Stadion ein riesig fetter Knoten geplatzt ist. War das auch der Eindruck, den du gehabt hast?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Die letzten Heimspiele haben uns ja dann doch alle sehr, ja, eher frustriert und das war natürlich schon ein ziemlicher, ja, Brustlöser, wie man so schön sagt, und hat, glaube ich, in der Partie auch sehr, sehr gut reingepasst, weil wir es wirklich ganz gut gemacht hatten bis dahin, und es hat allen Beteiligten sehr gut getan, ja.
Und ich habe noch viel mehr dann in der 90. Minute Alfred Finnbogason, der dann auch gezeigt hat, dass er trainiert hat in seiner ganzen Verletzungszeit, ne, hat sich das Trikot vom Leib gerissen bei seinem Tor. ich glaube auch für ihn ganz persönlich, und für alle beim FCA, glaube ich auch, weil er damit der Klassenerhalt gesichert worden ist. Finn Bogason trifft, Gregoritsch hat auch mal wieder getroffen, Heimspiel wurde gewonnen. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig und gibt vielleicht sogar noch für die letzten Spiele die nötige Lockerheit, die vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ja, wäre schön. Ich meine, klar, jetzt wo man sieht, was der FCA plötzlich wieder loslegt, wenn die Akteure endlich wieder da sind, auf die wir so lange warten mussten. Finn Bogason, das ist ja nur einer davon. Dann hoffen wir in Augsburg natürlich schon, dass wir jetzt die letzten Spiele noch nutzen, um uns anständig aus der Saison zu verabschieden, um dafür zu sorgen, dass wir nächste Saison auch wieder gut angesehen werden. Ihr dürft uns natürlich trotzdem gerne wieder als Absteiger tippen.
Hab ich dann nicht.
Ne? Aber nee, das ist, fühlt sich alles super an. Und ja, Manuel Baum hat jetzt in der Pressekonferenz schon gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir doch noch auf einen einstelligen Platz klettern können.
Ist kein unrealistisches Ziel. Möchte aber nochmal festhalten, dass ich das nie getan habe. Ne? Den FC Augsburg nie als Abstiegskandidat gesehen. Auch nicht vor der Saisonbeginn. Also für mich war der FCA eine Mannschaft, die genau das imstande ist zu leisten, wo sie jetzt stehen, nämlich rund um einen einstelligen Tabellenplatz, mit ein bisschen Glück sogar noch ein bisschen höher. Also für mich war das schleierhaft, warum so viele Leute den FCA als Abstiegskandidat getippt haben.
Sagt es nicht zu laut, die dürfen uns gern weiter dahin tippen. Das ist alles gut so, die dürfen uns weiter schön unterschätzen und dann freuen wir uns auch nächstes Jahr wieder, wenn es wieder klappt. Okay. Aber wenn das jetzt anders losgeht, dann weiß ich nicht, ob das uns gut tut.
Ja, sicherlich der Hertha tat das letzte Woche auch ganz gut, ne? Diese 3-0-Sieg bei Eintracht Frankfurt. Auch da ist es, glaube ich, jetzt wirklich das letzte Saisonziel, würde ich sagen, den einstelligen Tabellenplatz zu halten, Luis. Oder glaubst du, jetzt kann man nochmal wahnsinnig angreifen und vielleicht den 7. Platz irgendwie kriegen, in der Hoffnung, dass die Bayern dann das DFB-Pokalfinale gewinnen und die Hertha so in die Europa-League-Qualifikationsrunden kommt?
Ja, tatsächlich habe ich vor Wochen schon mal die letzten Spieltage durchgetippt und bin eigentlich auf dem 8. Platz gelandet, wobei ich halt, muss ich gestehen, nicht gerechnet hätte, dass wir gegen Frankfurt gewinnen in Frankfurt. Und deswegen mache ich jetzt eine 180-Grad-Wende und sage sofort, Europa ist möglich. Ich weiß, viele trauen sich das zurzeit nicht. Man liest immer noch, dass man sich jetzt nicht so sehr freuen soll, weil nach dem Sieg gegen Frankfurt kann schnell wieder so eine schulterzuckende Niederlage gegen Augsburg kommen, und danach, unser Restprogramm ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so groß, aber nichtsdestotrotz sind da viele noch sehr vorsichtig. Aber ich glaube schon noch an den siebten Platz.
Aber will man denn Siebter werden? Also, weil damit kannst du dir halt auch super viel direkt mal kaputt machen. Du fängst super früh an, musst in diese gefühlt erste Qualifikationsrunde und dann schaffst du es vielleicht nicht. Würdest du da nicht vielleicht lieber sagen, dann nicht international und eine vernünftige Vorbereitung und dann nächstes Jahr vielleicht tatsächlich mal versuchen, konstant für mehr anzugreifen? Oder Hauptsache Europa?
Würde naheliegen. Ich finde, das ist jetzt, wir haben jetzt 3 Jahre konstant in den Hertha mit Recht um Europa League Plätze mitspielt. Da finde ich, sollte das nicht mehr der Anspruch sein, dass man sich den lieber nochmal eine Saison Auszeit gibt, um sich auf die Bundesliga zu konzentrieren, weil natürlich so das zweite Quartal dieser Saison war furchtbar. Im Winter sind wir ganz schön abgestürzt, als dann relativ überraschend das Pokal aus gegen Köln kam und auf einmal die Gruppenphase in Europa League auch alles andere als solide überbrückt wurde. Und danach hat man auch gespürt, dass in der Bundesliga nicht mehr so viel zu holen war erstmal. Und wie gesagt, es würde naheliegen, dass man jetzt sagt, man nimmt sich lieber noch mal eine Saison Zeit, man nur auf die Bundesliga und halt den Pokal zu konzentrieren. Dardai träumt ja also als sein persönliches Ziel endlich mal vom Pokalfinale daheim. Aber ich finde, das wäre zu fortschrittbremsend, weil die Hertha hat jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren eine konstante Entwicklung, die nun mal lautet, irgendwann sich wieder in Europa zu etablieren. Und die 4 Fahrstuhljahre zu vergessen, die wir davor hatten. Und da finde ich, gehört es auch dazu, dass man sich dann lieber zutraut, eben auch wenn es diese nervigen Qualifikationsspiele anfangs nur sind, wenigstens die auf jeden Fall mitzunehmen und zumindest wieder die Gruppenphase erstmal halbwegs gut zu machen in der Europa League. Weil ich ja schon angesprochen hatte, dass so oder so die Hertha auf jeden Fall dazu kaufen sollte.
Ja, okay. Das werden wir dann zum späteren Zeitpunkt nochmal besprechen. Erstmal dieses Spiel gegen den FC Augsburg hin zu Platz 7 eventuell. Die Pressekonferenz war vor einer guten halben Stunde. Was hat Pal Dardai da bekannt gegeben rund um den Kader fürs Wochenende?
Leider nicht so tolle Nachrichten. Wir haben ja schon gewusst, dass zum Beispiel Selke von dem Ellenbogenstoß vom Spiel gegen Frankfurt letzte Woche noch unter einer Gehirnerschütterung leidet und einer Jochbeinprellung. Genauso wie Rekik, der sich im Spiel gegen Frankfurt den Zeh geprellt hat, was wohl auch nicht zu unterschätzen ist. Da sagt man jetzt, dafür soll man lieber Stark, mit der ja eigentlich seinen Nasenbeinbruch operiert bekommen hat, aber immer noch eine Maske tragen müsste, fit kriegen soll, damit Rekik sich auskurieren kann, weil man mit unterschätzten Zehprellungen bei Hertha schlechte Erfahrungen gemacht hat. Womit natürlich mit Rekik und Stark die beiden soliden Innenverteidiger wegfallen würden. Das heißt, man hofft, dass einer von beiden noch fit wird. Sonst muss man eben auf 2 Nachwuchsspieler, die ja auch bisher gute Leistung bringen, aber immer noch sehr jung sind, zurückgreifen. Dazu kommt, dass auch noch Schelbrett im Spiel sich eine Wadenprellung geholt hat, auch noch nicht weiß, ob er spielen kann. Mittelstädt ist auf jeden Fall noch in der Nachholarbeit seiner Muskelverletzung und Arne Meyer, der anfangs ja immer, also wo es hieß, er hat einen Infekt, noch nicht genau klar war, was das ist. Wo Dardai aber schon meinte, der kennt ihn ja noch, als Dardai Nachwuchstrainer war. Ich kenne Arne schon so lange. Wenn Arne mal krank ist, dann ist er richtig krank. Und siehe da, es ist ein pfeifisches Drüsenfieber. Oh. Also ich glaube, dass wir Meier die Saison gar nicht mehr sehen werden. Was ziemlich schade ist, weil er uns intensiv geholfen hat, die Rückrunde wieder so zu drehen und wieder dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, ich glaube, wir sollten hoffen, dass wir jetzt nicht noch weitere Gelbsperren oder Ähnliches kriegen. Da drohen auch noch 3 weitere, dass wir die letzten 3 Spieltage mit einem halbwegs vernünftigen Kader überhaupt erstmal rumkriegen.
Beim FCA war auch Pressekonferenz vor einer halben Stunde. Christel, was hat Manuel Baum da gesagt rund um den Kader für das Spiel gegen die Hertha?
Ja, Daniel Bayer ist wohl wieder einsatzfähig, endlich. Der ist uns ja jetzt länger ausgefallen, nachdem er da einen Ball an den Kopf bekommen hat wegen Tinnitus. Und das scheint jetzt überstanden zu sein. Also der kann wieder antreten, was schön ist, weil wir ja im letzten Spiel leider Kuh mit einer Knieverletzung verloren haben. Der ist dazu direkt nach Südkorea geflogen, um sich dort behandeln zu lassen. Ja, also eine schlechte, eine gute Nachricht. Und ja, bei den anderen war ja letzte Woche schon, dass Finn Burgerson und also plötzlich wieder fit ist und spielen konnte. Dann so saß auf der Bank. Das heißt, es kommen auch wieder viele Langzeitverletzte zurück. Von daher sind wir jetzt mit Verletzungssorgen endlich wahrscheinlich ein bisschen über den Berg und hoffen einfach mal, dass es so bleibt und nicht noch dramatischer wird. Ja, Moravec ist ja jetzt auch wieder einsetzbar. Der hat seine Gelbsperre auch abgesessen oder seine Sperre nach Gelb-Rot. Von daher ist der Ausfall von Kuh jetzt zumindest nicht ganz so dramatisch, weil wir für die Position zum Glück wieder Leute haben, die wir einsetzen können.
Damit seid ihr auf dem neuesten Stand und wir kommen zum Tippspiel. meinsportradio.de/tippspiel ist die Adresse, wenn ihr in der Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Unsere beiden Fanexperten tippen auch, ich tippe auch. Das muss aber alles nichts heißen, denn eure Tipps sind wahrscheinlich am Ende die richtigen Tipps. Aber Ladies first, wie es sich gehört. Christel, was glaubst du, wie geht's aus? Der Augsburger in Berlin.
Ja, gegen Berlin ist immer nicht so schön und meistens unentschieden, deswegen tippe ich auf ein 1-1.
Luis?
Ich habe auch Angst vor dem Unentschieden, vor allem weil sehr viele in der letzten Begegnung 0-0 endeten. Ich glaube, ich bin gespannt, wie Dardai das von der Aufstellung ändert, dass diesmal vielleicht ein offensiveres Spiel stattfindet. Deswegen tippe ich auf ein knappes 1-0 für Hertha.
0-0 ist mein Tipp. Also ich glaube, es wird überhaupt nicht viel passieren. Ganz, ganz blödes Spiel wahrscheinlich für die Fans, aber trotzdem, Berlin ist ja immer eine Reise wert, ne, Christel?
Ja, es kommen ganz viele. Sogar mit Fanzug.
Guck, fährst du auch? Bist du auch dabei?
Nee, klappt leider nicht, aber wir schicken ein paar vorbei.
Vielleicht beim Pokalfinale nächstes Jahr dann.
Ja? Um Gottes Willen. Ja, dann bin ich dabei. Sehr gut.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Luis Derfert von meinsportradio.de und bei Christel von Auf die Zibelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de. Alle meinsportradio.de Podcasts gibt's natürlich im Web und in der App und eine iTunes-Rezension ist bei allen gern gesehen. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Viel wichtig ist aber auch das Feedback. Ja, wir wollen immer wissen, was machen wir gut, was machen wir nicht so gut, was können wir verbessern. Das gilt für alle hier auf unserer Seite und wir machen in einer kurzen Pause weiter hier im Bully-Special und zwar mit der Partie Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Bayer 04 Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart zum Topspiel am 32. Spieltag, das letzte Samstagabendspiel 18:30 in der Bayer Arena und wir sprechen drüber hier im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und 2 Gäste habe ich in der Leitung für Bayer 04 Leverkusen, Chris Kurek. Hallo Chris.
Hi Kevin, grüß dich.
Und für den VfB Stuttgart Martin vom Brustring Talk. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Chris, wir fangen mit Bayer Leverkusen an. Ich glaube, letzte Woche war für alle Leverkusen-Fans eine Woche zum Vergessen. Erst die 2-6 Niederlage gegen Bayern München im DFB-Pokal und dann die 0-4 Niederlage bei Borussia Dortmund. Glaubst du, man hat das jetzt so abgeschüttelt und gegen Stuttgart kommt wieder Business as usual? Oder hast du jetzt, ähnlich wie es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, geht, ein bisschen Muffe vor dem doch noch letzten Einbruch?
Ja, so ein bisschen Muffe habe ich schon. Also eigentlich auch vom Papier müssen wir alle 3 Spiele gewinnen, weil wir spielen oben mit und die anderen 3 oder unsere 3 Gegner jetzt nicht unbedingt ganz oben, obwohl eigentlich fast alle gut in Form sind. Ja, die letzten Spiele, wir hatten eigentlich einen guten Lauf gegen Leipzig und gegen Frankfurt und dann kamen die Bayern. Ich finde, wir haben auch sehr gut mitgehalten. Hätten wir das 2-2 gemacht, wäre das Spiel sicher auch ganz anders ausgegangen. Aber das war halt der Knackpunkt und danach waren wir ein bisschen Kanonenfutter für die Bayern. Eigentlich kein Grund, gegen Dortmund dann wieder so aufzutreten. Hat mich sehr überrascht. Das Köln-Spiel ist jetzt gerade mal 4 Wochen her. Oder war zu dem Zeitpunkt 4 Wochen her. Und die haben dir gesagt, nee, das geht gar nicht, das kommt nie wieder vor. Und wenn das gegen Dortmund schon wieder passiert. Ja, hoffentlich hat der Trainer jetzt die Möglichkeit in der Woche gehabt, alle nochmal auf das Saisonfinale einzuspüren. Und für mich ist ganz klar, wir müssen eigentlich alle 3 Spiele gewinnen.
Auch wenn das Herz natürlich sagt, Bayern in die Champions League, müsste der Kopf nicht eigentlich tatsächlich hier die Übermacht sagen und sagen, Europa League wäre für das, was man insgesamt imstande ist zu leisten, das, was im Endeffekt das realistischere Ziel und auch das realistischere Ergebnis für den Verein wäre erstmal?
Teils, teils. Also vor der Saison hätte ich Europa League blind unterschrieben, ganz klar. Aber jetzt haben wir halt nun mal die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen, waren jetzt lange auch unter den ersten 4 dabei. Warum sollten wir das jetzt nicht auch nutzen und einfach die Chance nutzen und in der Champions League nächste Saison wieder spielen? Das wollten alle. Brandt und Leno sind ja auch alle geblieben und haben gesagt, wir müssen das wieder gut machen. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, das wieder richtig gut zu machen. Champions League wäre super. Aber Europa League, Fände ich auch noch in Ordnung.
Ja,
ich würde mich auch drüber freuen.
Ich denke auch. Also ich glaube, da sollte man sich auch drüber freuen. Freuen kann man sich auch beim VfB Stuttgart, Martin, zum Klassenerhalt. Jetzt tatsächlich offiziell nicht mehr möglich abzusteigen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Es ist zu dem Zeitpunkt, kommt uns das gerade recht mit unserem Restprogramm.
Ja, das glaube ich, ne? Weil im Endeffekt für Taifun Korkut ist das ja eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Das ist ja der bekannte Spruch. Letztes Jahr hat der Leverkusen sozusagen in der Liga gehalten. Jetzt kommt er wieder, hat den VfB Stuttgart in der Liga gehalten. Ja, aber bei allem Spaß ist es tatsächlich so, dass man, wenn man auf das Stuttgarter Restprogramm guckt, tatsächlich froh sein kann, dass es jetzt fix ist, dass man da mit Ruhe rangehen kann. Und dann kann man jetzt ja eigentlich sagen, geht's raus, spielt Fußball und habt Spaß, oder?
Vom Prinzip her auf jeden Fall. Ich hatte ja die leise Hoffnung, erstmal, dass eben vor diesen drei letzten Spielen, dass wir es da wirklich schon gepackt haben, dass das jetzt wirklich der Fall ist und wir in den letzten drei Spielen nicht mehr darauf angewiesen sind zu punkten, ist sehr, sehr angenehm und das lässt einen sehr entspannt auf das Saisonfinale blicken. Und vom Prinzip her wünsche ich mir natürlich, oder wäre schon die Hoffnung da, dass man jetzt relativ befreit aufspielen kann, weil es kann nichts mehr passieren. Der Druck, der wirklich große Druck ist weg. Aber Korkut hat gerade auch schon in der Pressekonferenz angekündigt, mehr oder weniger nichts groß von seinen Prinzipien oder Einstellungen zu ändern. Das heißt, aufstellungstechnisch wird sich vermutlich nicht arg viel ändern.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, und gut, teilweise war mir das in Leverkusen ja letztes Jahr auch, du musst ja jetzt schon irgendwie für Schwung sorgen für die Vorbereitung, für die nächste Saison. Weil ich glaube, das, was du am Ende der Saison hast, das bleibt ja so ein bisschen auch über den Sommer verteilt mit dir mit. Deswegen kann ich Taifun Korkut schon verstehen, dass man da den Fokus aufrechterhalten will. Glaubst du denn, die Mannschaft macht das auch? Weil es sind ja doch einige Spieler dabei, das haben wir auch schon kritisiert hier im Bully-Special, die das alles auch so ein bisschen laff genommen haben die letzten Wochen.
Also ich war positiv überrascht, dass sie gegen Bremen sich alle quasi nochmal am Riemen gerissen haben, weil die Wochen davor hatte man schon ein bisschen das Gefühl, da war der Klassenerhalt ja, sag ich mal, gefühlssicher und da hatte man schon das Gefühl, dass ein paar schon wieder einen Gang zurückgeschaltet haben, aber gegen Bremen haben sie es nochmal, ja, die Konzentration, den Willen, da war das alles nochmal da und dann auch berechtigt 2-0 gewonnen und das wird natürlich spannend zu sehen, wie einige Kandidaten sich jetzt die letzten drei Spiele schlagen werden und ich gebe dir absolut recht, natürlich sind diese Spiele wichtig im Hinblick auf die nächste Saison, aber man hat jetzt zum Beispiel beim letzten Mal gesehen, dass ein Spieler wie Donis einen sehr guten Schwung reinbringen kann und gerade unser Doppelsturm war jetzt die letzten Wochen eben auch nicht so stark und dann frage ich mich, ist es halt nicht sinnvoll, jemand wie Donis vielleicht mal wieder eine größere Chance zu geben, weil den brauchen wir nächste Saison eigentlich auch wieder. Und ob du ihn da nicht irgendwann vergraulst, so ein bisschen Unmut hat er ja schon geäußert.
Ist das denn, also klar, Unmut äußern, aber trotzdem muss man jetzt auch den Druck da rausnehmen, finde ich, aus dieser Situation, weil das ja doch ein wichtiger Spieler ist für den VfB. Und das vielleicht auch ein Spieler sein kann, der mit seiner Qualität vielleicht sogar andere Spieler irgendwie anzieht. Möglich ist ja alles. Wie kann man denn Dampf aus dieser Situation rausnehmen? Michael Reschke versucht das. Versucht er es gut, deiner Meinung nach?
Jetzt mit Donis das Thema.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, dass Donis sich da geäußert hat und dass der nicht glücklich ist, habe ich vollstes Verständnis dafür. Im Training bin ich nicht dabei. Korkut hat sich auch immer darauf bezogen oder es gab ja auch schon Anmerkungen, dass im Training, dass er sich da eben nicht 100% reinhängt, dann hat es natürlich auch seine Berechtigung. Aber wenn du eben gesehen hast, wie er reagiert hat und wie er das 2-0 vorbereitet hat, das war halt schon richtig stark. Und deswegen, Ginczek und Gomez fand ich jetzt beide die letzten Wochen nicht 100% überzeugend und dann fände ich es absolut legitim, wenn er mal seine Chance bekommt und ja, Reschke hat ja schon gesagt, er ist ein wichtiger Spieler und Vorgehen von ihm passt auf jeden Fall, wie der Reschke drauf reagiert hat.
Vielleicht noch ein paar lobende Worte eines Leverkusens in Richtung Taifun Korkut. Kevin Volland sagt, er ist ein sehr guter Trainer, hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen. Er hat es nicht ganz leicht gehabt. Das letzte Jahr war sehr turbulent. Er hat trotzdem eine Struktur in unser Spiel reingebracht, die wir lange nicht mehr hatten. Das war nach der Entlassung von Roger Schmidt und ja, dem Inkrafttreten des Auftritts von Taifun Korkut in Leverkusen. Und Chris, er sagte auch, es ist jedem bewusst, dass wir hier in den letzten drei Wochen mehr Herz zeigen müssen als gegen Dortmund. Wieder markige Worte aus Leverkusen, haben wir alles schon oft und viel gehört. Glaubst du ihm, dass sie jetzt auch mehr Herz zeigen werden? Ich habe da tatsächlich meine Zweifel.
Naja, sie haben es ja schon mal bewiesen, dass wir dann auch wieder umschwingen können und nach schlechten Spielen auch wieder richtig gut spielen können. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass nach einer Leverkusener Niederlage, oder es gab nie zwei hintereinander, sondern dass wir nach einer Niederlage immer wieder gepunktet haben. Das stimmt mich eigentlich recht zuversichtlich. Und ja, die Mannschaft hat ja Teamgeist, hat Willen, kann es halt in manchen Spielen nicht so auf den Platz bringen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass es jetzt wieder eine Ausnahme war, dass wieder einige nachgerüttelt worden sind. Man hat jetzt nur noch drei Spiele und dann muss man Vollgas geben. Und ich kaufe ihm das schon so ein bisschen ab. Er ist auch ein Führungsspieler inzwischen in Leverkusen und es ist dann halt auch mit ein bisschen seine Aufgabe, die anderen Spieler da mitzureißen und ja, das, was er sich dann vorstellt, den anderen auch zu vermitteln.
Ich bin mal sehr gespannt darauf, was Heiko Herrlich in der Innenverteidigung und in der Verteidigung überhaupt generell macht. Also, also das ist ja aktuell unser größtes Thema eigentlich. Wir hoffen alle, dass Lars Bender wieder fit ist und erstmal fit bleibt dann auch für dieses Spiel gegen Stuttgart, weil er letzte Woche gesperrt mit der fünften gelben Karte. Ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler, den Leverkusen aktuell hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er auf seiner ungeliebten Position als rechten Verteidiger spielt, aber ich glaube, damit hat er sich inzwischen abgefunden. Was er das letztes Jahr schon mal ein, zwei Mal machen musste, war ja nicht so begeistert davon, aber inzwischen, glaube ich, hat er sich ganz gut damit angefreundet. Und man sieht ja auch, dass es so oder so klappt. Ich glaube, du kannst ihn dann welcher Position auch immer aufstellen. Das macht einen Unterschied, ob er auf dem Platz ist oder nicht. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, sehr wichtiger Spieler für uns. Hoffentlich ist er fit.
Und Bernd Leno wird wahrscheinlich auch wieder fit sein am Wochenende. Jonathan Tah fällt erstmal aus mit einem Faserriss im Hüftbeuger, soll dann zum Saisonfinale eventuell wieder einsatzfähig sein. Und dann gibt es in Leverkusen ja weiterhin die Möglichkeiten, dann mit Retzos und Sven Bender in der Innenverteidigung zu spielen. Und ich denke mal, man wird sonst auf das altbekannte Personal wieder vertrauen, nämlich Baumgart, Linger und Arangis auf der 6. Vorne drin dann Volland, Havertz und Brandt und dann ganz vorne Alario. Das wäre zum Beispiel mein Tipp, Chris. Oder siehst du einen anderen Spieler eher spielen?
Nö, das denke ich auch, weil Bailey war in den letzten Spielen nicht mehr so gut. Ich glaube, dem tut das auch mal ganz gut, jetzt als Joker zu kommen oder auch erstmal auf der Bank zu sitzen. Bellarabi sehe ich noch ziemlich weit vorne für die Startelf, ja, weil der hat das auch in den letzten Spielen richtig gut gemacht, auch gegen die Bayern. Der hätte sich die Chance auf jeden Fall wieder verdient. Aber ich glaube auch, dass wir so spielen, wie du es gesagt hast.
Ja, mal sehen. Es gibt ja auch einiges an Gerüchten rund um Paulinho, der aus Brasilien dann nach Leverkusen kommen soll. Das würde natürlich bedeuten, dass eventuell Bellarabi oder Bailey den Verein verlassen wird, weil sonst die Position überbesetzt ist. Ja, und Bernd Leno, der seine Aufstiegsklausel höchstwahrscheinlich ziehen wird und dann den Verein auch verlassen wird, das wird sich dann in den nächsten Wochen, ich schätze mal nächste Woche, dann auch irgendwann mal rausstellen, was da der Fall sein wird. Rudi Völler sagt, es ist noch nichts entschieden. Aber man weiß ja nie so genau, wie das dann vonstatten geht. Radetzky wird ja da auch schon fast sicher nach Leverkusen geschickt. Also ich glaube, da wird noch einiges an Aktionen kommen in Leverkusen. In Stuttgart ist es, was Transfers angeht, noch relativ ruhig, würde ich sagen, Martin, oder? Also man hört nicht viel.
Nö, es ist aktuell sehr ruhig. Es gab, oder es gibt ja immer noch das Gerücht um Kempf vom SC Freiburg, bei dem, ich glaube, Frankfurt und der VfB wohl dran waren. Aber auch da hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört. Es gibt jetzt immer mal wieder ein, zwei Gerüchte, die kommen. Aber gefühlt sind das jetzt nicht so richtig überzeugende Gerüchte. Also im Sinn von, dass man denkt, da kommt wirklich ein Spieler. Also das ist noch sehr, sehr lose, das Ganze. Und auch das Thema Abgänge ist auch noch relativ ruhig. Beim einzigen, wo jetzt ein bisschen Bewegung reingekommen ist, ist bei Insua. Da hat man sich wohl zusammengesetzt, der hat wohl einen Vertrag vorliegen und sollte sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden, ob er bleibt oder ob er geht.
Dann sag uns doch noch, wie es aussieht mit dem Personal fürs Wochenende in Leverkusen.
Gut, Gentner und Ginzek haben gestern und heute, glaube ich, nicht mit der Mannschaft trainiert, sind aber wohl wieder fit. Das heißt, der Einzige, der uns wirklich fehlt, ist durch seine Verletzung Beck. Aber ansonsten sind eigentlich alle da und das heißt, die Aufstellung wird sehr, sehr ähnlich zu der von letzter Woche aussehen.
Dann bleibt uns natürlich noch das Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel ist die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Leverkusen gegen Stuttgart. Chris, wie geht's aus?
Ich denke, dass wir 2-0 gewinnen werden.
Okay, Martin?
Jetzt wird's abgefahren. Ich habe heute Nacht schon davon geträumt, dass ich 0-2 tippe. Deswegen muss ich das jetzt auch machen.
Ich tue mich super schwer, das zu tippen. Aber weil ich mich dann wahrscheinlich umso mehr freue, wenn es nicht passiert, auf 2-1 zu den VfB Stuttgart tippen in diesem Fall. Mal sehen. Also bin mir nicht so sicher, dass Leverkusen das jetzt so locker schafft in den letzten Spielen. Und der VfB kommt frei. Und das könnte eine Schwierigkeit für Leverkusen sein. Aber ich lasse mich da natürlich gerne eines anderen überzeugen. Das ist ganz klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Chris Kurek für Bayer Leverkusen und bei Martin vom Brustring Talk für den VfB Stuttgart. Und ein Spiel haben wir noch auf der Liste. Das ist Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Und das gibt's nach einer kurzen Pause.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Bayer 04 Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart zum Topspiel am 32. Spieltag, das letzte Samstagabendspiel 18:30 in der Bayer Arena, und wir sprechen drüber hier im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und zwei Gäste habe ich in der Leitung für Bayer 04 Leverkusen. Chris Kurek, hallo Chris.
Hi Kevin, grüß dich.
Und für den VfB Stuttgart Martin vom Brustring Talk. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Chris, wir fangen mit Bayer Leverkusen an. Ich glaube, letzte Woche war für alle Leverkusen-Fans eine Woche zum Vergessen. Erst die 2:6 Niederlage gegen Bayern München im DFB-Pokal und dann die 0:4 Niederlage bei Borussia Dortmund. Glaubst du, man hat das jetzt so abgeschüttelt und gegen Stuttgart kommt wieder Business as usual? Oder hast du jetzt, ähnlich wie es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, geht, ein bisschen Muffe vor dem doch noch letzten Einbruch?
Ja, so ein bisschen Muffe habe ich schon. Also eigentlich auch vom Papier müssen wir alle drei Spiele gewinnen, weil wir spielen oben mit und die anderen drei oder andere, unsere drei Gegner jetzt nicht unbedingt ganz oben, obwohl eigentlich fast alle gut in Form sind. Ja, die letzten Spiele, wir hatten eigentlich einen guten Lauf gegen Leipzig und gegen Frankfurt und dann kamen die Bayern. Ich finde, wir haben auch sehr gut mitgehalten. Hätten wir das 2:2 gemacht, wäre das Spiel sicher auch ganz anders ausgegangen. Aber das war halt der Knackpunkt und danach waren wir halt ein bisschen Kanonenfutter für die Bayern. Eigentlich kein Grund, gegen Dortmund dann wieder so aufzutreten. Hat mich sehr überrascht. Das Köln-Spiel ist jetzt gerade mal 4 Wochen her. Oder war zu dem Zeitpunkt 4 Wochen her. Und da haben die gesagt, nee, das geht gar nicht, das kommt nie wieder vor. Und wenn das gegen Dortmund schon wieder passiert. Hoffentlich hat der Trainer jetzt die Möglichkeit in der Woche gehabt, alle nochmal auf das Saisonfinale einzuspüren. Und für mich ist ganz klar, wir müssen eigentlich alle drei Spiele gewinnen.
Auch wenn das Herz natürlich sagt, Bayern in die Champions League, müsste der Kopf nicht eigentlich tatsächlich hier die Übermacht sagen und sagen, Europa League wäre für das, was man insgesamt imstande ist zu leisten, das, was im Endeffekt das realistischere Ziel und auch das realistischere Ergebnis für den Verein wäre erstmal?
Teils, teils. Also vor der Saison hätte ich Europa League blind unterschrieben, ganz klar. Aber jetzt haben wir halt nun mal die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen, waren jetzt lange auch unter den ersten vier dabei. Warum sollten wir das jetzt nicht auch nutzen und einfach die Chance nutzen, damit ich in der Champions League nächste Saison wieder spielen? Das wollten alle. Brandt und Leno sind ja auch alle geblieben und haben gesagt, wir müssen das wieder gut machen. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, das wieder richtig gut zu machen. Champions League wäre super, aber Europa League fände ich auch noch in Ordnung.
Ja, ich würde mich auch drüber freuen. Ich denke auch. Also ich glaube, da sollte man sich auch drüber freuen. Freuen kann man sich auch beim VfB Stuttgart, Martin, zum Klassenerhalt. Jetzt tatsächlich offiziell nicht mehr möglich abzusteigen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Es ist zu dem Zeitpunkt, kommt uns das gerade recht mit unserem Restprogramm.
Ja, das glaube ich, ne? Weil im Endeffekt für Taifun Korkut ist das ja eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Das ist ja der bekannte Spruch. Letztes Jahr hat der Leverkusen sozusagen in der Liga gehalten. Jetzt kommt er wieder, hat den VfB Stuttgart in der Liga gehalten. Aber bei allem Spaß ist es tatsächlich so, dass man, wenn man auf das Stuttgarter Restprogramm guckt, tatsächlich froh sein kann, dass es jetzt fix ist, dass man da mit Ruhe rangehen kann. Und dann kann man jetzt ja eigentlich sagen, geht's raus, spielt Fußball und habt Spaß, oder?
Vom Prinzip her auf jeden Fall. Also ich hoffe, also ich hatte ja die leise Hoffnung erstmal, dass eben vor diesen drei letzten Spielen, dass wir es da wirklich schon gepackt haben, dass das jetzt wirklich der Fall ist und wir in den letzten drei Spielen nicht mehr darauf angewiesen sind zu punkten, ist sehr, sehr angenehm und das lässt einen sehr entspannt auf das Saisonfinale blicken. Und vom Prinzip her wünsche ich mir natürlich, oder wäre schon die Hoffnung da, dass man jetzt relativ befreit aufspielen kann, weil es kann nichts mehr passieren. Der Druck, der wirklich große Druck ist weg. Aber Korkut hat gerade auch schon in der Pressekonferenz angekündigt, mehr oder weniger nichts groß von seinen Prinzipien oder Einstellungen zu ändern. Das heißt, aufstellungstechnisch wird sich vermutlich nicht arg viel ändern.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Also wenn ich jetzt in der Situation wäre und gut, teilweise war mir das in Leverkusen ja letztes Jahr auch, du musst ja jetzt schon irgendwie für Schwung sorgen für die Vorbereitung, für die nächste Saison. Weil ich glaube, das, was du am Ende der Saison hast, das bleibt ja so ein bisschen auch über den Sommer verteilt mit dir mit. Deswegen kann ich Taifun Korkut schon verstehen, dass man da den Fokus aufrechterhalten will. Glaubst du denn, die Mannschaft macht das auch? Weil es sind ja doch einige Spieler dabei, ja, das haben wir auch schon kritisiert hier im Bulli-Special, die das alles auch so ein bisschen laff genommen haben die letzten Wochen.
Also ich war positiv überrascht, dass gegen Bremen sich alle quasi nochmal am Riemen gerissen haben, weil die Wochen davor hatte man schon ein bisschen das Gefühl, da war der Klassenerhalt ja, sag ich mal, gefühlssicher. Und da hatte man schon das Gefühl, dass ein paar schon wieder einen Gang zurückgeschaltet haben, aber gegen Bremen haben sie es nochmal, ja, die Konzentration, den Willen, da war das alles nochmal da und dann auch berechtigt 2-0 gewonnen. Und das wird natürlich spannend zu sehen, wie einige Kandidaten sich jetzt die letzten drei Spiele schlagen werden. Und ich gebe dir absolut recht, natürlich sind diese Spiele wichtig im Hinblick auf die nächste Saison. Aber man hat jetzt zum Beispiel beim letzten Mal gesehen, dass ein Spieler wie Donis einen sehr guten Schwung reinbringen kann. Und gerade unser Doppelsturm war jetzt die letzten Wochen eben auch nicht so stark. Und dann frage ich mich, ist es halt nicht sinnvoll, jemand wie Donis vielleicht mal wieder eine größere Chance zu geben, weil den brauchen wir nächste Saison eigentlich auch wieder. Und ob du ihn da nicht irgendwann verkraulst, so ein bisschen Unmut hat er ja schon geäußert.
Ist das denn, also klar, Unmut äußern, aber trotzdem muss man jetzt auch den Druck da rausnehmen, finde ich, aus dieser Situation, weil das ja doch ein wichtiger Spieler ist für den VfB. Und das vielleicht auch ein Spieler sein kann, der mit seiner Qualität vielleicht sogar andere Spieler irgendwie anzieht. Möglich ist ja alles. Wie kann man denn Dampf aus dieser Situation rausnehmen? Michael Reschke versucht das. Versucht er es gut, deiner Meinung nach?
Jetzt mit Don ist das Thema.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, dass Donis sich da geäußert hat und dass der nicht glücklich ist, habe ich vollstes Verständnis dafür. Im Training bin ich nicht dabei. Korkut hat sich auch immer darauf bezogen, oder es gab ja auch schon Anmerkungen, dass im Training, dass er sich da eben nicht 100% reinhängt, dann hat es natürlich auch seine Berechtigung. Aber wenn du eben gesehen hast, wie er reagiert hat und wie er das 2-0 vorbereitet hat, das war halt schon richtig stark. Und deswegen, Ginczek und Gomez waren jetzt beide die letzten Wochen nicht 100% überzeugend. Und dann fände ich es absolut legitim, wenn er mal seine Chance bekommt. Und ja, Reschke hat ja schon gesagt, er ist ein wichtiger Spieler. Und Vorgehen von ihm passt auf jeden Fall, wie der Reschke drauf reagiert hat.
Vielleicht noch ein paar lobende Worte eines Leverkusens in Richtung Taifun Korkut. Kevin Volland sagt, er ist ein sehr guter Trainer, hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen. Er hat es nicht ganz leicht gehabt. Das letzte Jahr war sehr turbulent. Er hat trotzdem eine Struktur in unser Spiel reingebracht, die wir lange nicht mehr hatten. Das war nach der Entlassung von Roger Schmidt. Und ja, dem Inkrafttreten des Auftritts von Taifun Korkut in Leverkusen. Und Chris, er sagte auch, es ist jedem bewusst, dass wir hier in den letzten drei Wochen mehr Herz zeigen müssen als gegen Dortmund. Wieder markige Worte aus Leverkusen, haben wir alles schon oft und viel gehört. Glaubst du ihm, dass sie jetzt auch mehr Herz zeigen werden? Ich habe da tatsächlich meine Zweifel.
Naja, sie haben es ja schon mal bewiesen, dass wir dann auch wieder umschwingen können und nach schlechten Spielen auch wieder richtig gut spielen können. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass nach einer Leverkusener Niederlage, oder es gab nie zwei hintereinander, sondern dass wir nach einer Niederlage immer wieder gepunktet haben. Das stimmt mich eigentlich recht zuversichtlich. Und ja, die Mannschaft hat ja Teamgeist, hat Willen, kann es halt in manchen Spielen nicht so auf den Platz bringen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass es jetzt wieder eine Ausnahme war, dass wieder einige nachgerüttelt worden sind. Man hat jetzt nur noch drei Spiele und dann muss man Vollgas geben. Und ich kaufe ihm das schon so ein bisschen ab. Er ist auch ein Führungsspieler inzwischen in Leverkusen. Und es ist dann halt auch mit ein bisschen seiner Aufgabe, die anderen Spieler da mitzureißen. Und ja, das, was er sich dann vorstellt, den anderen auch zu vermitteln.
Ich bin mal sehr gespannt darauf, was Heiko Herrlich in der Innenverteidigung und in der Verteidigung überhaupt generell macht. Also, Also das ist ja aktuell unser größtes Thema eigentlich. Wir hoffen alle, dass Lars Bender wieder fit ist und erstmal fit bleibt dann auch für dieses Spiel gegen Stuttgart, weil er letzte Woche gesperrt mit der 5. gelben Karte. Ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler, den Leverkusen aktuell hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er auf seiner ungeliebten Position als rechten Verteidiger spielt. Aber ich glaube, damit hat er sich inzwischen abgefunden. Weil er das letztes Jahr schon mal ein, zwei Mal machen musste, war er nicht so begeistert davon. Aber inzwischen, glaube ich, hat er sich ganz gut damit angefreundet. Und man sieht ja auch, dass es so oder so klappt. Ich glaube, du kannst ihn dann welcher Position auch immer aufstellen. Das macht einen Unterschied, ob er auf dem Platz ist oder nicht. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, sehr wichtiger Spieler für uns. Hoffentlich wird er fit.
Und Bernd Leno wird wahrscheinlich auch wieder fit sein am Wochenende. Jonathan Tah fällt erstmal aus mit einem Faserriss im Hüftbeuger, soll dann zum Saisonfinale eventuell wieder einsatzfähig sein. Und dann gibt es in Leverkusen ja weiterhin die Möglichkeiten, dann mit Retzos und Sven Bender in der Innenverteidigung zu spielen. Und ich denke mal, man wird sonst auf das altbekannte Personal wieder vertrauen, nämlich Baumgartlinger und Arangis auf der 6. Vorne drin dann Volland, Havertz und Brandt und dann ganz vorne Alario. Das wäre zum Beispiel mein Tipp, Chris. Oder siehst du einen anderen Spieler eher spielen?
Nö, das denke ich auch, weil Bailey war in den letzten Spielen nicht mehr so gut. Ich glaube, dem tut das auch mal ganz gut, jetzt als Joker zu kommen oder auch erstmal auf der Bank zu sitzen. Bellarabi sehe ich noch ziemlich weit vorne für die Startelf, ja, weil der hat das auch in den letzten Spielen richtig gut gemacht, auch gegen die Bayern. Der hätte sich die Chance auf jeden Fall wieder verdient. Aber ich glaube auch, dass wir so spielen, wie du es gesagt hast.
Ja, mal sehen. Es gibt ja auch einiges an Gerüchten rund um Paulinho, der aus Brasilien dann nach Leverkusen kommen soll. Das würde natürlich bedeuten, dass eventuell Bellarabi oder Bailey den Verein verlassen wird, weil sonst die Position überbesetzt ist. Ja, und Bernd Leno, der seine Aufstiegsklausel höchstwahrscheinlich ziehen wird und dann den Verein auch verlassen wird. Das wird sich dann in den nächsten Wochen, ich schätze mal nächste Woche, dann auch irgendwann mal rausstellen, was da der Fall sein wird. Rudi Völler sagt, es ist noch nichts entschieden. Aber man weiß ja nie so genau, wie das dann vonstatten geht. Radetzky wird ja da auch schon fast sicher nach Leverkusen geschickt. Also ich glaube, da wird noch einiges an Aktionen kommen in Leverkusen. In Stuttgart ist es, was Transfers angeht, noch relativ ruhig, würde ich sagen, Martin, oder? Also man hört nicht viel.
Nö, es ist aktuell sehr ruhig. Es gab, oder es gibt ja immer noch das Gerücht um Kempf vom SC Freiburg, bei dem, ich glaube, Frankfurt und der VfB wohl dran waren. Aber auch da hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört. Es gibt jetzt immer mal wieder ein, zwei Gerüchte, die kommen. Aber gefühlt sind das jetzt nicht so richtig überzeugende Gerüchte. Also im Sinne von, dass man denkt, da kommt wirklich ein Spieler. Also das ist noch sehr, sehr lose, das Ganze. Und auch das Thema Abgänge ist auch noch relativ ruhig. Beim einzigen, wo jetzt ein bisschen Bewegung reingekommen ist, ist bei Insua. Da hat man sich wohl zusammengesetzt, der hat wohl einen Vertrag vorliegen und sollte sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden, ob er bleibt oder ob er geht.
Dann sag uns doch noch, wie es aussieht mit dem Personal fürs Wochenende in Leverkusen.
Gut, Gentner und Ginzek haben gestern und heute, glaube ich, nicht mit der Mannschaft trainiert, sind aber wohl wieder fit. Das heißt, der Einzige, der uns wirklich fehlt, ist durch seine Verletzung Beck. Aber ansonsten sind eigentlich alle da und das heißt, die Aufstellung wird sehr, sehr ähnlich zu der von letzter Woche aussehen.
Dann bleibt uns natürlich noch das Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel ist die Adresse, wenn ihr in der Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Leverkusen gegen Stuttgart. Chris, wie geht's aus?
Ich denke, dass wir 2-0 gewinnen werden.
Okay, Martin?
Jetzt wird's abgefahren. Ich habe heute Nacht schon davon geträumt, dass ich 0-2 tippe. Deswegen muss ich das jetzt auch machen.
Ich tue mich super schwer, das zu tippen. Aber weil ich mich dann wahrscheinlich umso mehr freue, wenn es nicht passiert, auf 2-1 zu den VfB Stuttgart tippen in diesem Fall. Mal sehen. Also ich bin mir nicht so sicher, dass Leverkusen das jetzt so locker schafft in den letzten Spielen. Und der VfB kommt frei. Und das könnte eine Schwierigkeit für Leverkusen sein. Aber ich lasse mich da natürlich gerne eines anderen überzeugen. Das ist ganz klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Chris Kurek für Bayer Leverkusen und bei Martin vom Brustring Talk für den VfB Stuttgart. Und ein Spiel haben wir noch auf der Liste. Das ist Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Und das gibt's nach einer kurzen Pause.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.